Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buja!
Ein Special.
Ein Special.
Mal wieder ein Supporter-Special.
Ja. Volume 18, Supporter-Special. Davon wird es mehrere geben in diesem Jahr. Ja. Weil praktisch eine Episode, die nur aus eurem Auftragsportfolio oder Losportfolio besteht.
Ja, genau das.
Und ja, falls ihr diese Folgen auch beeinflussen wollt, Flaschensammler und Mitläufer, dann gerne bei Patreon Steady mal reinschauen. Da haben wir jetzt im kleinsten Paket sogar Videos mit bewegten Bildern, wo wir diverse Sachen da präsentieren werden. Also das ist wirklich im allerniedrigsten Paket. Mhm. Aber ihr könnt natürlich selbst entscheiden, ob ihr das nächste höre nehmt. Dann habt ihr nämlich Losmacht und das darüber Auftragsmacht und das darüber. Nee, Quatsch, dazwischen sind noch Sonderepisoden, die gibt es auch noch jeden Sonntag. Und das höchste ist dann die Auftragsmacht. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ansonsten PayPal nehmen wir auch. Ja. Ein, zwei Monate ohne euch anzumelden, da könnt ihr auch einen Auftragsfilm oder so rüberflanken. Also wir sind da, solange Geld fließt, ja, solange wir da irgendwie ganz beschmissen flexibel werden mit Geldscheinen wie so eine billige Nutte in der Table Dance Bar.
Na?
Billige Sexworkerin, Entschuldigung. Billige Sexworkerin geht.
Aber warum denn billig?
Ja, weil wir uns so eine exklusive Table Dancerin oder so ein Escort Girl können wir uns nicht leisten.
Ja, aber
hast mal geguckt, unser Portfolio, was da rein, hier unser Kontostand. Reicht das doch nicht.
Ja, aber ich glaube, wenn so eine gute Stripperin da am Abend die ganze Zeit Geld zugeworfen bekommt, dann lohnt sich das auch.
Ja, aber eine gute können wir uns ja nicht leisten. Ach so, du redest uns, wir sind jetzt die guten, wir sind die guten Tänzerinnen, die mit Geld beworfen werden. Ja, aber wir sind eher die billigen Tänzerinnen, weil wir nicht mit sehr viel Geld beworfen werden.
Ist die Frage, ob das unser Fehler ist. Meinst du, wir müssen mehr nackte Haut zeigen? Ist das das Problem?
Na, ich glaube, das Klientel ist das Problem.
Die sich nicht ausziehen.
Die Leute, die uns hören, das ist ein Arbeitervolk. Ja. Da sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob da so ein Wirtschaftsboss oder so, der sagt, ist großer Bewegtbanausen-Fan. Hm. Glaube nicht. Das alles.
Meinst du, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil Leute, die viel Zeit zum Filme gucken haben, haben tendenziell weniger Zeit zum Arbeiten oder so.
Das könnte natürlich auch sein, ja.
Steile These.
Auch eine steile These. Ja gut, wenn du Millionär bist und hast eine krasse Bude und ein Heimkino bei dir im Keller, guckst du bestimmt auch viele Filme.
Ja, wenn du das dann dabei belässt und nicht weiter Millionen scheffeln willst.
Oh, ich habe eine Lösung.
Oh, jetzt.
Ihr sorgt dafür, dass ihr in den Knast kommt. Ihr müsst irgendwas Illegales machen, weil im Knast habt ihr richtig viel Zeit. Und da habt ihr Zeit, Podcasts zu
hören. Aber da verdienen die ja nichts mehr.
Da habt ihr Zeit, Filme zu gucken. Ja, naja, gut, müssen die halt
keine
noch ein bisschen
Kohle,
hasseln. Haben
wir
einen Knastfilm gesehen oder was? Ein bisschen Zigaretten verkaufen oder keine Ahnung, was man da macht. Oder seinen Arsch.
Seinen Arsch verkaufen.
Ja. Wir wollen unsere 10 Euro im Monat.
Egal wie.
We want our money, Lebowski. Egal wie.
Ja, super.
Ja. Ja, ich hoffe, es ist gut angelaufen hier mit den Videos. Also hat anderthalb Videos gedauert. Da hat sich schon einer von den Bremer Stadtmusikanten beschwert. Lauthals, ja. Warum wir da so eine Teaser rausposaunen, was soll das? Der wurde dann auch belohnt von uns bei der Losziehung, aber herzlichen Glückwunsch dazu, also die zwei Herren, die da gezogen worden sind für Januar. Wir freuen uns, da werden wir uns natürlich auch abstimmen, beziehungsweise also die monatlichen Lose werden dann von uns in einer Episode besprochen, damit wir da auch die gleiche Anzahl an Projekten haben. Insofern ist es jetzt nicht so, dass wir da random unsere Lose bringen, sondern diesmal stimmen wir uns da ein bisschen ab.
Ja.
Ja, wird ganz cool. Apropos, du verschleppst dein Los aus Dezember noch ein ganzes Weilchen, oder was?
Ja.
Ja. Mhm. Der Stefan muss noch ein bisschen warten.
Ja, du.
Ja.
Dann ist das so.
Mensch. Was?
You should be honored by my lateness, um mal einen Psychopathen zu zitieren, ey.
Ja, ja, sehr gut. Mhm. An dem hast du dich orientiert.
Lieber nicht.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was heute die Rezension bringt, weil wir haben ja dann, das macht die Sache natürlich prekär, was das Punkteraten angeht, weil jetzt, wenn wir primär natürlich Auftragsfilme haben, dann ist das alles Feuerraten. Mhm. Da bist du ja sehr gut drin und ich nicht so.
Naja.
Du bist da oft ein...
Weiß ich nicht, wie das heute läuft. Gucken wir mal.
Nicht gut einzuschätzender Kandidat.
Ach so, ja?
Ja, ja, die letzte Supporter-Episode hat mich schon wieder reingeritten.
Mhm.
Lief alles gut, bis zu drei Viertel der Episode und dann...
Und dann, tja...
Ging's steil bergab.
Naja.
Ja. Alright. So. Ja, drei Auftragsfilme aus Dezember, also die uns zumindest im Dezember reingeschmissen habt oder aufgetragen habt.
Ich glaube, zumindest mal bei zwei von den dreien kannst du zumindest grob einschätzen, wie ich die finde.
Ja, bei zwei von den dreien definitiv. Ja. Aber es müsste eigentlich dein Cup of Tea sein, was diese Episode angeht, ja?
Weil wieder alles Komödien.
Kein beinhartes Drama, alles Filme, die eigentlich so auf Entertainment ausgelegt sind, weißt du, so, die unterhalten sollen, also Comedies.
Gemessen am Bodycount bei Beverly Hills Cop, weiß ich nicht, ob das...
Ja gut, aber Beverly Hills Cop ist jetzt auch kein Film, wo man jetzt sagt, so, Alter, ich brauche was richtig Hartes, ich brauche irgendwas mega Schweres, was mich runterzieht, was mich wieder erdet.
Genau. Nee, klar. Also jetzt so das Krebsdrama ist es nicht.
Richtig, ja.
Das, aber da sterben eine Menge Leute.
Ja, es gibt einen gewissen Bodycount, definitiv, ja.
Gewissen Bodycount. Guess so, just another Tuesday. Naja.
Willst du mit dem anfangen, oder?
Wir können mit dem anfangen, ja, warum nicht?
Ja, dann machen wir das doch. Dann reden wir über Beverly Hills Cop. Auf jeden Fall einer der ganz großen Lücken in unserem Podcast, weil das ist ja schon aus den 80s, einem Jahrzehnt, was wir lieben, auch filmisch gesehen.
Mhm.
Ist das mal definitiv einer, wo man sagt, schon krass, dass ihr den nicht besprochen habt in fast 500 Episoden.
Das stimmt, ja.
Ja. Holen wir jetzt nach?
Ja, wir haben ja gar keinen Teil davon besprochen, ne? Das ist ja schon auch irgendwo ein Franchise.
Nee, die haben wir gar nicht, genau, wir haben gar keinen Teil besprochen und ich glaube auch den letzten, also der irgendwie bei Netflix rausgekommen ist, den hast du nicht mal als würdig empfunden, den überhaupt zu besprechen, oder? Den hast du, glaube ich, gesehen,
Ich habe den nicht gesehen, ne.
Ach, du hattest den nicht mal gesehen?
Nee.
Weil ich dachte, das wäre einer von denen, die du zwar gesehen hast, aber wo du gesagt hast, ja komm, nee.
Nee, das war Happy Gilmore 2.
Ja gut, da gab es noch 100 andere. Aber gut.
Nee, aber den habe ich noch nicht mal gesehen, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Irgendwie.
Ach, da hast du dich noch nicht rangetraut, das ist ja interessant. Nee.
Hast du den gesehen?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Na, siehst du.
Ja. Gut, jetzt habe ich wieder Bock, so die Folge allgemein chronologisch mal so, also die Serie chronologisch mal irgendwie noch mal zu gucken.
Mhm. Du sprichst jetzt von der Filmreihe?
Ja, was habe ich gesagt?
Die Serie, weil alle Leute jetzt zu Hause, es gibt eine Beverly Hills Cop Serie, wo finde ich die denn?
Die landen bei den Beverly Hillbillies. Nee, natürlich war die Rede von Beverly Hills Cop. Es ist Sonntag und ich habe das ist ein sehr schlimmer Tag zum Aufnehmen für einen DJ, aber gut.
Oh.
Dann müssen wir jetzt durch, ja? Also ja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für einige Fauxpas. Aber ja, dann reden wir jetzt über Beverly Hills Cop und grüßen Ernie an der Stelle, weil das ist unser Auftragssupporter, der uns Beverly Hills Cop hier in den Ring geworfen hat für diese Episode.
Mhm.
Und ja, ist lustig, weil das letzte Supporter-Special war, glaube ich, das Horror-Ding um Halloween rum, wo wir nur Horrorfilme hatten. Jetzt haben wir praktisch nur Action-Comedies. Alles drei Action-Comedies.
Ja, genau.
Da passiert einiges.
Mhm.
Hallo, Entführung in dem einen Film, in dem anderen gibt es Brandstiftung. Also es ist schon, geht heiß her.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber zurück zu Beverly Hills Cop, wir raten erstmal Punkte.
Ja, wir müssen raten. Ich sag, du bist bei einer 10, oder? Ja, komm ey, also der Film ist so 80s, das würde mich wundern, wenn du hier nicht bei einer 10 bist.
Eine 10?
Ja, Mann. Das ist doch, also...
Digga.
Meinst du nicht?
Was für eine 10, Alter.
Naja, ich bleib dabei.
Du bleibst bei der 10?
Ja, notgedrungen, ja.
Bist du sicher?
Naja, das war jetzt mein erster Tipp. Ich fange jetzt nicht an, das zu revidieren.
Finde ich, ist ein gewagter Tipp auf jeden Fall.
Meinst du?
Ich würde es nochmal überdenken an deiner Stelle.
Mhm.
Geh nochmal in dich, Alter. Überleg nochmal, wie viel Punkte ich keine 10 gegeben habe, wie viel Filme ich keine 10 gegeben habe, wo du gesagt hast.
Ja, das ist, so oder so absurd.
Mhm.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du den früher auch öfter gesehen hast und ja, ich sag eine 10. Warum willst du mich jetzt davon abbringen?
Also, ich frage noch mal nach, Konzept, nicht, dass du es dann bereust oder so, ein neues Konzept.
Naja, du sagst Dinge wie, das ist nicht nur Nachfragen, ne, weil du sagst Dinge, ich würde das nochmal überdenken.
So eine Dinge habe ich gesagt, ja.
So eine Dinge.
Okay, ich sag bei dir auch eine 10. Guckt er mich an.
Ja, also wirklich, ey. Erst ewig rumdiskutieren und dann, na gut, auch eine 10.
Naja,
bist du sicher? Willst du das nicht nochmal überdenken?
Nee, ich überdenke das nicht. Siehst du, wie selbstbewusst ich auftrete?
Ja.
Hast du gesehen.
Mit Anlauf ins Verderben. Na gut, ey, ab dafür.
Mit Anlauf ins Verderben. Nee, den finde ich tatsächlich sehr leicht. Das ist hundertprozentig eine 10.
Ich bin hier hundertprozentig bei einer 10.
Ja, bin mir sicher.
Okay.
Pokerface, hey. Ich lass mich gerne eines Gegenteils überzeugen. Aber jetzt sag mir doch mal, wie oft du Beverly Hills Cop gesehen hast, jetzt mal als ersten Anhaltspunkt.
Keine Ahnung, Alter.
Mehr als 40 Mal?
Nee, Quatsch, nein. Das ist schon noch einstellig, aber trotzdem. Also ich hab den bestimmt 8, 8-mal gesehen oder so.
Okay, also wenn du 8-mal einen Film siehst, dann kannst du den schon mal ganz gut leiden.
Das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt.
Könnte man unterschreiben, oder? Ja.
Das wäre auch hart, ey. So ein Film, den du richtig scheiße findest, aber irgendwie schon 10-mal gesehen hast.
Ja. So eine Hassliebe.
Ja.
So eine toxische Beziehung zu dem Film.
Genau.
Du findest ihn richtig scheiße, aber guckst ihn einmal die Woche.
Immer wieder, ja. Das wäre komisch, ey.
Das wäre wirklich komisch.
Ja.
Na gut, manche Beziehungen sind auch komisch.
Was glaubst du, so große Schauspieler, auch A-Lister, die haben ja mal klein angefangen und ich glaube auch, heutzutage gibt es noch eine Menge echt großer Namen, die trotzdem halt noch gecastet werden.
Mhm.
Also gibt bestimmt auch viele Leute, die sie einfach so aus Prinzip sagen, so hey, ich bin so und so groß, ich gehe nicht mehr zum Casting, entweder ihr besetzt mich oder nicht.
Ja, die gibt's.
Oder die halt nur noch Angebote kriegen und so. Und ich glaube, das ist bei Eddie Murphy in der späten Phase auf jeden Fall dann auch so gewesen.
Mhm.
Aber was würdest du schätzen, wie viele Castings hat so ein Eddie Murphy gemacht in seiner Karriere?
Oh, wie viele Castings?
Weil bei ihm weiß ich es jetzt tatsächlich. Weil ich mal neulich so eine Doku-Reihe gesehen habe, wo er auch zu Wort kam.
Naja, der war irgendwann schon, ja, der hatte irgendwann den Status, dass er es wahrscheinlich nicht mehr machen musste, aber der kam auch relativ früh, weil er war ja schon sehr jung in seinen. Das war jetzt seine erste Hauptrolle bei Beverly Hills Cop, also wo er als Hauptrolle. Ja, ich glaube schon, weil Glücksritter und so da.
Aber 48 Stunden war das nicht vorher?
Ja, aber nur 48 Stunden hat er nicht den Top-Billing-Credit.
Ach so, darum geht's, ja, okay.
Genau, das war Beverly Hills Cop, war, glaube ich.
Ja, das mag sein, ja.
Das war sein erstes, deswegen würde ich sagen, 5-mal.
Ja, wäre echt nicht viel, ne?
Nee, wäre nicht viel.
Nee. Ja, aber das Ding ist, der wurde nur ein einziges Mal gecastet.
Einmal?
Für SNL. Das Oha. War sein erstes und sein letztes Casting. Danach gab es nur direkte Angebote.
Das ist ja krass.
Ja. Ja, das können wahrscheinlich wirklich nicht viele SchauspielerInnen von sich behaupten. Nee, das ist schon eine echt krasse Statistik, Alter.
Ja, ja.
Ich habe ein Casting gemacht und dann war ich einfach A-Lister.
Mhm. Aber das Ding ist bei Eddie Murphy auch, der war ja schon eine Marke in den 80ern. Das heißt, du wusstest ja so ein bisschen, was du einkaufst, weißt du, diesen schnell labernden, großschneuzigen Typen und so. Mhm. Also er ist nicht so einer, wo du erstmal testen musst, ob der in dem Setting funktioniert, sondern letztendlich weißt du, okay, was Eddie Murphy macht, so weißt du. Also.
Ja, aber die haben dann eben auch schon relativ schnell halt angefangen, Filme um ihn herum aufzuziehen.
Ja, ja, genau. Ja.
Das meine ich.
Super angesagt war natürlich der Typ, den er da verkörpert hat.
Und das ist schon krass, ne? Weil so. Diese Stand-Up-Sachen wurden ja auch richtig groß, so Delirious und Raw. Und
Raw.
Dann halt SNL, ne? Und
ja, dann ja, ging's
los, ey. So hart.
Also gerade so die 80s waren schon sein Jahrzehnt. Und das war mir auch lieber, als auch wenn die zum Teil richtig erfolgreich waren, seine Billig-Komödien der 90er.
Mhm.
A la Big Mamas House und Dr. Doolittle und was da alles rauskam, so nacheinander.
Big Paar Mamas House war nicht Eddie Murphy.
Nicht Big Mamas House, ja, wie hieß er denn?
Du meinst Nutty Professor und sowas?
Nutty Professor, ja. Norbit und wie die alle hießen. Also da kam ja echt eine Menge Comedies, so ein paar von denen waren richtig Müll.
Ja, aber hallo.
Aber ein paar von denen haben auch richtig krass funktioniert an der Kinokasse. Also der war immer noch zum Teil eine Cash-Cow, aber war für mich nicht mehr der Eddie Murphy der 80s, den ich halt irgendwie geliebt, lieben gelernt habe. Das war nicht mehr so ganz meine Schiene.
Nee, aber da gab es schon trotzdem auch zwischendurch immer wieder mal einen Film, den ich richtig gut fand.
Den du richtig gut fandst?
Ja, wie hieß denn der mit Steve Martin?
Bowfinger.
Alter, ich fand den so lustig.
Ja, siehst du, den mag ich auch, aber das war nicht so, dass ich den richtig gut fand. Da waren immer wieder zwischendurch Filme, wo ich gesagt habe, die fand ich ganz cool. Auch diesen The Heist, den hast du hier, glaube ich, gehabt. Hieß der so?
Mhm.
Wo die halt, der war, glaube ich, von 2010, also das war jetzt wirklich neuerer.
Ja.
Oder ich mochte auch diesen Live mit Martin Lawrence, wo die irgendwie in den 30er Jahren da im Knast waren und so. Also es sind so Filme, die fand ich okay. Aber ich glaube, so von seiner goldenen Zeit war, glaube ich, Boomerang der letzte, den ich wirklich richtig mochte. So wie ich gesagt habe, ist noch der Classic Eddie Murphy.
Ja, also ist auf jeden Fall Classic Eddie Murphy, aber ist ja, bei Boomerang war ich auch schon so, nee, irgendwie nicht so richtig geil.
Echt? Der gehörte für mich noch so zu seiner Glanzzeit.
Hm.
Aber es gab auch ein paar aus seiner Prime, die ich nicht so feiere. Ich mag zum Beispiel auf der Suche nach dem Goldenen Kind zum Beispiel, bin ich nicht so ein großer Fan.
Nee, ich auch nicht. Wobei, also es war für mich immer so ein bisschen Guilty Pleasure.
Okay.
Irgendwie mochte ich den.
Ja, so Eddie Murphy stecken sie dann in so eine komische Abenteuergeschichte, weiß nicht. Das hat mir irgendwie nicht gefallen.
Ja.
War nicht so meins.
Aber es ist mir schon auch jetzt bei dieser erneuten Sichtung mal wieder aufgefallen. Ich kenne natürlich die meisten seiner Frühwerke oder jetzt von dieser Glanzzeit, wie du es genannt hast, die kenne ich natürlich primär auf Deutsch.
Stimmt, ja.
Weil wir sind halt wirklich hart konditioniert worden durch die Synchronstimme von Eddie Murphy.
Absolut.
Der dem schon nochmal einen anderen Touch gegeben hat, als den er im Original hat. Also da wurde einfach was draufgelegt, was halt für uns dann unweigerlich an Eddie Murphy gekoppelt war. Mhm. Was immer noch so ein Tick irritierend ist, dass das halt im Original nicht stattfindet.
Doch, ein bisschen schon. Also er hat schon ein gewisses Tempo, eine gewisse Energie.
Aber es ist nicht nur das. Es ist auf Deutsch mehr, hat er noch eine andere Nuance. Mhm. Und also im Original hat er halt auch eine andere Nuance, aber eben die gehen so ein bisschen voneinander entfernt. Und das ist irgendwie jedes Mal wieder kurz ein Moment, wo ich mich drauf einlassen muss, weil das halt irgendwie so drin ist, diese deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy.
Ja, ist richtig.
Richtig hart. Also es gibt wenig Schauspieler oder Schauspielerinnen, wo das so krass miteinander verbunden ist.
Ja, die hat ihn wirklich hart geprägt, muss man mal sagen.
Halt bei Bud Spencer wahrscheinlich noch so.
Mhm. Stimmt.
Naja. Okay. Ja,
Finesse würde mir auch einfallen, so. Das ist auch eine sehr markante
Stimme. Ja, Mann, auf jeden.
Ja, weil die halt dem Schauspieler nochmal einen anderen Charakter gegeben haben in der Synchro. Also das ist schon eine Kunst für sich.
Voll.
Ja. Gut, Ernie, wollen wir mal gucken, wie dein Film hier angekommen ist.
Boah, Meet Dave auch richtig scheiße. Ne? Ich habe gerade mal so geguckt, weil Norbit war schon ein sehr dunkler Spot, finde ich, in seiner Vita.
Ich habe auch ein paar von den richtig beschissen gesehen. Ich habe Pluto Nash zum Beispiel gesehen. Kennst du den?
Pluto Nash ist richtig kacke. Ja, der ist auch richtig scheiße.
Ja.
Hat er nicht auch Dr. Doolittle gemacht? Weil der ging noch, finde ich.
Dr. Doolittle hat er auch gemacht. Ja. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Da gab es zwei Teile von, ne?
Ja, genau.
Ja.
Den habe ich mir, glaube ich, geklemmt.
Ja, stimmt. Auch das Sequel von Nutty Professor dann mit den Clumps, das war schwierig.
Der fing ja dann irgendwann an, so mehrere Rollen zu übernehmen in seinen Filmen und so.
Genau, ja.
Da wurde es ja super albern.
Mhm.
Aber mögen auch manche, also. Bin da kein Fan von dieser Art Comedies von ihm.
Alter, ich glaube, ich habe Harlem Nights nie gesehen.
Harlem Nights hast du nicht gesehen?
Ich glaube, ja.
Das ist jetzt nicht der Megafilm, aber der ist schon ein bisschen...
Aber es ist übrigens Quatsch, ne? Warte mal, wann war denn 48 Stunden? Doch, das war sein erster, genau, 82.
Mhm.
Voll krass, wie spät das Sequel kam, ne? 8 Jahre später.
Hat eine Weile gedauert, ja.
Mhm.
Walter Hill. Hat sich Zeit gelassen.
Ja, und dann gab es eben 84 den ersten Teil von Beverly Hills Cop.
Yes.
Mit der legendären Rolle Axel Foley. Und ich glaube, da hat der Komponist, der hier das Hauptthema komponiert hat,
aber hallo,
schon einiges dazu beigetragen, dass das so eine ikonische Figur war.
Mhm. Oder wenn du mich so gefragt hättest, so nach den eingängigsten oder krassen Ohrwürmern der Filmgeschichte, fallen mir natürlich als erstes John Williams ein, so weißt du, mit seiner Musik. Aber Alter, Harold Faltermeier mit XLF aus Beverly Hills Cop.
Mhm.
Also.
Ja, das ist schon.
Der mischt da definitiv auch oben mit. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist ikonisch, Alter.
Voll.
Und passt natürlich wie Faust aufs Auge, wenn es um die 80s geht.
So gut. Mhm. Und mal kein Saxophon involviert im Score.
Ja. Aber eben, das bringt halt irgendwie auch eine Coolness mit. Da passt Eddie Murphy voll gut ins Bild und auch irgendwo die Geschichte, ne, weil er ja halt auch wieder so ein bisschen archetypisch, klassisch halt so dieser unkonventionelle Cop ist.
Ja. Ist er.
Ja.
Wäre eine geile Bash-Frage, ist mir mal eingefallen, so, wenn du mal fragst, wo Beverly Hills Cop letztendlich anfängt oder beziehungsweise wo Axel Foley her ist, weil der titelgebende Name, also er ist nicht immer ein Beverly Hills Cop gewesen und ist es eigentlich auch am Ende des Films nicht, sondern der kommt ja ursprünglich aus Detroit, also insofern.
Ja. Ja, und Detroit war halt in den 80ern immer noch kriminellste Stadt in den USA.
Ja.
Das war halt schon ein übles Pflaster gewesen.
Hat aber Jerry Bruckheimer auch ein bisschen für gesorgt, dass Detroit da irgendwie eine Rolle spielt, weil das seine Heimatstadt ist und deswegen wollte er diese ein bisschen mit einbringen als Produzent.
Mhm.
Und hat auch deswegen Detroit hier ins Spiel gebracht.
Ja.
Ja, willst du mal die Prämisse erzählen?
Schon eine krasse Kombi, ne? Das hatte ich damals irgendwie natürlich null auf dem Schirm. Also Jerry Bruckheimer hat man ja über die Jahre immer wieder mal gesehen, so als Name. Aber dass der in Kombination hier mit Don Simpson das Ding produziert hat,
ja.
Der ja selber auch richtig krasse Sachen produziert hat.
Ja, und Bruckheimer Simpson ja zusammen auch richtig krass gespannt gewesen.
In den ja, eben. Also was eine Macht, ey, die beiden, ne?
Ja, so voll.
Richtig hart, wenn du anguckst, was die für eine Vita haben.
Ja, hammerhart.
Unglaublich, ey.
Ja, Simpson irgendwann gestorben.
Also was für Blockbuster auch so.
Ja, übelste Macht, auf jeden Fall.
So The Rock und so ein Scheiß, Alter. Und ich meine, dieser Film hier, das können wir, glaube ich, mal vorwegnehmen, das war jetzt schon auch für die 80er kein übertrieben riesiges Projekt, weil das schon natürlich auch ein bisschen ein Wagnis war mit diesem, wir packen hier Eddie Murphy als völligen No-Name, außer halt jetzt eben durch SNL und Co., aber im Grunde keine Erfahrung, was Filme angeht, in die absolute Hauptrolle.
Also ein bisschen hat man, ist man ja bei Glücksritter und so auf ihn aufmerksam geworden. So, weißt du, also.
Aber das war doch danach, Alter.
Glücksritter war auch danach?
Ich habe doch gerade gesagt, das ist sein allererster Credit.
Ach so. Okay, alles klar, dann nehme ich zurück.
Nein, Quatsch, sorry.
Muss ich ein bisschen die Zeit
aufrufen? Nein, 48 Stunden war sein allererster Credit, so rum.
Ah, 48 Stunden.
Ja, genau.
Okay, alles klar.
Ich komme jetzt die ganze Zeit hier durcheinander. Und 2 Jahre später dann eben Beverly Hills Cop.
Wir sind so ein Amateur, aber ja, Sonntag.
Volle Lotte. Ich glaube, 80 ging das los mit SNL. Und dann eben 82, 48 Stunden, dann Trading Places und...
Stimmt, war alles danach.
Ich dann hatte, Beverly Hills Cop.
Also den einzigen Film, wo er so ein bisschen im Zentrum steht, den hatte ich hier, Angriff ist die beste Verteidigung. Den habe ich hier, glaube ich, auch in diesem Podcast mal rezensiert, wo er diesen Panzer kidnappt.
Ja, ja.
Best Defense hieß er im Original, genau.
Genau.
Aber auch da war
Dudley Trading Moore. Places, hast natürlich recht, aber das ist ja schon auch eine sehr auffällige Rolle.
Ja, ja, voll.
Trotzdem finde ich halt mit 13 Millionen jetzt nicht der riesige Film, ne, also auch für 84 nicht. Und Alter, aus diesen 13 Millionen sind halt über 316 geworden. Das ist ja natürlich klar, dass da andere Teile nachkamen.
Also die hätten auf jeden Fall ein Sequel angesetzt, aber lustig ist, dass die schon beim Screening unter den Produzenten irgendwie, was sie da irgendwie in ihrem Studio da machen, dass sie da schon gesagt haben, Alter, was für ein geiler Film, lass mal da auf jeden Fall eine Fortsetzung schon ansetzen und planen. Also die haben überhaupt, bevor die wussten, wie der an den Kinokassen letztendlich performt, haben die schon alles in die Wege geleitet, um da ein Sequel zu machen. Das ist schon ganz geil.
Mhm. Ja, hat dann trotzdem 3 Jahre gedauert, ne, bis das kam.
87 kam es dann.
Ja,
ja, und dann ging es los mit Murphys Karriere. Da ist einiges passiert. Also dann kam ja Prinz auf Zamunda und das Sequel von 48 Stunden und diese ganzen Filme. Also wurde dann schnell zum A-Lister.
Oh ja.
Da wird ja gar nicht so viel Filme gemacht in den 80s, wie ich im Hinterkopf habe. Also es ist überschaubar. Aber er war sehr präsent.
Mhm. Ja, stimmt schon. So, die Handlung, die müssen wir ja auch selbst für Leute, die das eben, warum auch immer, noch nie gesehen haben, kurz umreißen. Axel Foley ist Polizist in Detroit und zu Beginn gibt es eine Sequenz, wo er mit einem Laster voll Zigaretten versucht, die jemandem anzudrehen, um den dann anschließend hochzunehmen. Das endet in einer Verfolgungsjagd, wo eine Menge kaputt geht und er kriegt einen Einlauf vom Chef. Und so wird halt gleich etabliert, er ist eben jemand, der das mit den Regeln nicht ganz so genau nimmt, aber hat halt den guten moralischen Kompass und nimmt dafür halt Dinge in Kauf, wie eben einen hohen Sachschaden. Ja.
Die üblichen Klischees in Actionfilmen.
Total. So, und dann wird er von einem Freund aufgesucht, der offenbar eine shady Vergangenheit hat, aber das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass Axel Foley total down to earth ist und eben in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, weil eben Detroit halt keine schöne Gegend, dass es eine Menge Kriminalität gibt und deswegen auch in seinem Freundeskreis halt Leute sind, die sich so ein bisschen am Rande des Gesetzes aufhalten. Ja, und dieser Typ, der wird dann relativ schnell umgebracht. Und Axel Foley wird Zeuge und als Polizist und natürlich als guter Freund nimmt er sich vor, das Ding aufzulösen. Aufzuklären, wer hinter diesem Mord steckt und...
Er löst den Fall auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
Und so führt ihn der Weg eben nach dem titelgebenden Beverly Hills, wo er sich dann erst alleine umguckt, dann eine Freundin kontaktiert, die eine gemeinsame Freundin war, von dem der umgebracht wurde, über die so ein paar Informationen kriegt, für wen dieser Freund gearbeitet hat. Deswegen ist er in Beverly Hills, weil eben sein Auftraggeber dort ansässig ist und da ein Kunsthändler ist. Und da kommt dann der Antagonist ins Spiel, gespielt von Steven Berkoff in der Rolle Victor Maitland.
Auch ein legendärer Rollname, Victor Maitland, der Antagonist von Beverly Hills Cop, finde ich.
Ja, und der ist halt ein sehr angesehener Typ, weil er eben in der High Society verkehrt und da eigentlich offiziell halt mit Kunst handelt, aber da eben natürlich noch andere shady Geschäfte mit abgewickelt werden. Und ja, Axel Foley begibt sich dann mit seiner lockeren, unkonventionellen Art auf die Suche. Und dabei hat er dann relativ schnell 2 Cops, die wirklich Beverly Hills Cops sind, an der Backe hängen, weil die sollen ihn eigentlich erst nur beschatten und er rafft das aber natürlich und lädt die dann immer wieder auf einen Drink ein und so weiter. Und ja, so ändern die langsam ihr Bild, was sie von ihm haben. Weil am Anfang geht es natürlich nur darum, hey, was kommst du hier als Cop aus Detroit an? Das ist überhaupt nicht deine Jurisdiction und so. Sieh zu, dass du Land gewinnst oder halt zumindest mal die Füße still.
Aber er zeigt ihnen halt, dass er die Überhand hat und dass er immer weiß, was hier abgeht und schickt ihn da irgendwie, das ist auch so geil, wie er ihm einfach das Essen da runterschickt von in diesem Hotel.
Ja, das ist super.
Und ja, und die Szene mit der Banane ist natürlich auch legendär.
Das ist ja die Szene.
Ja, das kommt danach, ja.
Ja. Mhm. Ja, und also was diesen Film halt auch ausmacht, das kann man auch in den Specials auf der Blu-ray sehen, was hier natürlich das Improvisationstalent von Eddie Murphy angeht. Wobei, also weniger das Improvisieren in der Szene, sondern halt auch einfach das Ideen beisteuern für, wie können wir das Ding noch irgendwie so gestalten, dass es funktioniert und damit vielleicht auch lustiger machen. Das ist zum Beispiel diese Szene in diesem Club, also wo nur Mitglieder zugelassen sind, ne, und der Typ am Eingang ihm auch sagt, so dass er da nicht reinkommt, oder er merkt das halt und er sich dann diese Geschichte ausdenkt, dass er ja Victor Maitland was erzählen muss. Mhm. Und das Ding zum Beispiel, ne, das ist halt am Drehtag selbst von Eddie Murphy gekommen, weil alles, was sie bis dahin für diese Szene geschrieben hatten, hat nicht funktioniert. So, war einfach nicht lustig. Und dann hat eben Eddie Murphy mit seiner SNL-Erfahrung und Stand-Up-Comedy-Erfahrung nochmal kurz die Szene umgestaltet und so wurde es laut Regisseur zu einer der lustigsten Szenen des Films.
Genau so war's.
Ja, also das ist schon, der hat ein Comedy-Timing, das ist halt, macht halt echt Spaß. Ne? Also wie seine Schlagfertigkeit, so in Kombination mit dieser Figur, das funktioniert super gut.
Ja, und das ist eigentlich unvorstellbar, wenn du dir vorstellst, wer hier eigentlich die Hauptrolle spielen sollte und wer hier eigentlich schon gesetzt war. Nämlich, das sollte ein Stallone-Film werden.
Mhm.
Ursprünglich Beverly Hills Cop. Und also die Produzenten und so haben sich schon auf Stallone geeinigt und Eddie Murphy ist praktisch nur nachgerückt. Und das ist schon krass. Also Stallone selbst hat sich nicht wirklich in dieser Rolle gesehen irgendwie. Und so Action mit Comedy zusammen und so, das war ihm auch damals suspekt.
Mhm.
Später hat er dann auch mal irgendwie sein Zeh ins Wasser getunkt bei Stopp oder Meine Mami schießt und so diese ganzen Filme.
Ja.
Aber da war er noch nicht so auf Comedy aus und hat gesagt, so, das wird ja dann irgendwie albern und lustig, so verstehe ich nicht.
Mhm. Da wäre auf jeden Fall ein anderer Film geworden.
Das wäre ein anderer Film geworden, ja. Das wäre, also ist auf jeden Fall ein anderer Typ Schauspieler als Eddie Murphy.
Ja, und dann hat man aber trotzdem hier so ein paar Namen, die irgendwie aus den 80ern nicht wegzudenken waren.
Mhm. Stallone sollte übrigens damals in dem Zusammenhang, deswegen war, glaube ich, auch der Kumpel von Murphy, der dann umgebracht wird, das sollte sein Bruder sein. Also als noch Stallone ins Spiel war und so weiter, sollte er praktisch der Bruder sein von Stallone, was da noch gepasst hätte, aber so ist halt ein Kumpel von Axel Foley gewesen.
Okay.
Ja, Besetzung.
Ja, neben den bereits erwähnten haben wir Judge Reinhold.
Hatten wir gerade einen Santa Claus. Ja. Mhm.
Schon auch irgendwie so archetypisch immer der ganz Anständige, ne?
Irgendwie schon, ja. Rosewood und Taggart.
Der hat ja noch nie irgendwie einen korrupten oder so einen shady Typen gespielt, oder?
Ja, spielt selten den Bösewicht, ja. Er war auch irgendwie, er war auch einer von diesen Beethoven-Filmen, war auch der Vater und ja. Also ist, ja, genau, da ist unterwegs. Wir sehen ihn dann Gremlins auch demnächst nochmal.
Mhm. Ronnie Cox, irgendwie, wie gesagt, auch für die Zeit sehr typisch.
Ja, Robocop und Co.
Ja, dann haben wir einen sehr jungen Jonathan Banks.
Ja.
Den halt heutzutage alle aus Breaking Bad kennen oder Better Call Saul.
Mhm.
Hier noch sehr jung. Paul Reiser können wir noch erwähnen.
Ja. Na gut, John Ashton nochmal, um es nochmal komplett zu machen, weil er spielt Taggart, er spielt diesen Partner, mittlerweile auch verstorben.
Auch sehr geil, ja.
Aber schon so, also es ist schon seine Paraderolle hier in Beverly Hills Cop. Er hat zwar auch mal links und rechts so ein bisschen was gemacht, aber man kennt ihn primär tatsächlich aus der Reihe.
Ja. Lisa Eilbacher können wir noch erwähnen, weil damit wir auch mal eine Frau erwähnt haben, die hier im Cast dabei ist. Da gibt es nicht allzu viele.
Mhm. Kennt man aus ein Offizier und ein Gentleman zum Beispiel, die Dame.
Ja. Ja, und rausgekommen ist eine Oscar-Nominierung fürs Drehbuch.
Ja.
Das finde ich schon auch krass, hätte ich nicht gewusst. Ne? Also, hattest du das auf dem Schirm?
Nee, das hatte ich überhaupt nicht
auf dem Schirm. Beverly Hills Cop Oscar nominiert fürs Drehbuch war?
Ich hätte weder die Oscar-Nominierung fürs Drehbuch abrufen können, noch wie der Regisseur hieß. Also wir hatten den ja neulich, aber dass sie hier...
Ja, das ist tatsächlich absurd. Ne? Jeder kennt den Film, ja, aber niemand den Regisseur von dem Film.
Das ist einer von denen. Weil du weißt, Zurück in die Zukunft ist von Zemeckis und so, weißt du, ja. Aber wer hat das ist genauso großer Film, Beverly Hills Cop, aber wer ist da der Regisseur? Da muss man erstmal drauf kommen.
Der ist ja wie mit dem Regisseur von Dirty Dancing.
Ja, ja, ist genau einer von denen. Ja. Einer aus der Schiene. Definitiv. Es war tatsächlich auch der Debütfilm von Damon Wayans, der praktisch für die Bananen sorgt, die dann in den Auspuff gesteckt werden. Ja. Und das war seine erste Rolle.
Hm. Da habe ich auch so beim Gucken, ich so, Alter, ist das Damon Wayans?
Ja, ja.
So krass.
Alle noch sehr jung hier.
Ja.
Schon abgefahren. Ja, und Eddie Murphy wäre ja lustigerweise noch in einem anderen großen Film der 80er dabei gewesen, den er dann abgelehnt hat für Beverly Hills Cop, weil ihm wurde die Rolle in Ghostbusters angeboten, einen der Geisterjäger zu spielen.
Mhm.
Und da hat er dann gesagt, nee, da ist er raus, weil er ist gerade mit einem anderen Film beschäftigt und das war Beverly Hills Cop.
Na, abgefahren.
Schon krass.
Ja, der war eine große Nummer.
Ja, war er.
Recht definitiv. Schnell auch, ne? Das ist echt cool.
Das stimmt, ja. Jetzt mittlerweile ja nicht mehr so wichtig in der Filmlandschaft, der Eddie Murphy. Im Gegensatz zu damals. Hat jetzt versucht, mit Netflix da so ein bisschen wieder Fuß zu fassen an seine alten Erfolge mit späten Sequels, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der noch so richtig Bock hat, ne? Also es macht nicht den Anschein.
Hm.
Ich meine, hin und wieder spielt er jetzt auch ganz gut echt so ernste Rollen. Ne? Also ich meine, das Dolomite-Ding.
Ja, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe diesen anderen gesehen, dieses Drama, wo er diesen Koch spielt zum Beispiel und sich mit diesem Mädchen anfreundet. Das war so ein Sneak-Preview-Film.
Mhm.
Ich guck mal kurz, wie der hieß, weil das ist so auch einer, wo ich dachte, ja gut, jetzt will er ein bisschen was anderes. Ach so,
und er ist ja jetzt in dieser Pink Panther-Neuauflage.
Stimmt, das
ist
ja dabei.
Ist ja Clouseau.
Mr. Church hieß der Film, den ich meinte.
Mhm.
Weißt du, bei IMDb hat er eine 7,6, Alter, what the fuck? Okay.
Naja, aber eben so diesen, ich hatte doch auch diesen einen, was war so ein bisschen Richtung Horrorfilm, war er da nicht auch mit bei? Naja, wie auch immer, also die Sachen, die er in letzter Zeit macht, eben, da muss man schon ein bisschen gucken.
Apropos Horrorfilm, dieser Vampire Bruckner ist zum Beispiel auch ein richtig räudiger Film.
Ja, stimmt. Ja.
Der war auch schlimm.
Ja.
Wie stehst du denn zu der Neuauflage von Pink Panther und dass Eddie Murphy da die Rolle übernimmt? Bist du da...
Ich habe immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, ob das Ding jetzt komplett animiert wird oder wie das läuft.
Das ist eine gute Frage.
Weil es steht halt Animation mit im Genre.
Mhm. Vielleicht ist das so ein zum Teil Ding, aber weiß man auch nicht so richtig.
Ja.
Hm.
Ja, also weil eben hier ist es halt jetzt so, dass der Panther halt wirklich wieder in Erscheinung tritt, wie damals in den Comics
oder
in Cartoons. Ja, werden wir sehen. Keine Ahnung, Alter.
Wir sind gespannt.
Ja.
So, zurück zu Beverly Hills Cop. Mhm. Wie findest du den?
Ja, der ist immer noch super.
Ist er?
Ja, der ist wahnsinnig kurzweilig, finde ich.
Ja, natürlich.
Der hat eine super Dynamik. Ist stellenweise wirklich lustig. Ich glaube, ich hatte ihn auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe den früher lustiger gefunden als jetzt heute. Aber eben, es macht schon echt Spaß, Eddie Murphy zuzugucken und auch so der Cast um ihn rum, das funktioniert halt echt gut.
Ja, die Dynamik zwischen allen Figuren funktioniert mega. Auch, dass Bogomil, der Polizeichef, irgendwann Vertrauen zu ihm fasst und so, weißt du, und allgemein die Chemie zwischen Rosewood und Taggart und Foley liebe ich halt so. Dass sie so versuchen, sich da rauszureden und dann sagt Foley so, Alter, die Geschichte war doch schon verkauft so, warum müsst ihr jetzt mit der Wahrheit rausrücken, weißt du?
Ja,
so,
das ist sehr witzig.
Wo, mit dieser
Table-Dance.
I had the perfect lie.
And you had to ruin it.
Und
ich mag auch total, dass Steven Berkoff als Antagonist halt wahnsinnig ruhig ist. Der macht das eigentlich über weite Strecken super sanft.
Er rastet nicht so aus, sondern er funktioniert auch über seinen Status. Aber er wirkt trotzdem super bedrohlich.
Er wirkt bedrohlich, aber er spielt nicht bedrohlich. Also weißt, das ist ja schon nochmal, das hätte er halt auch leicht kippen können, finde ich.
Das stimmt, ja. Dafür ist Jonathan Banks dann der Hau drauf Sidekick, der ein bisschen hitzköpfig unterwegs ist und der natürlich schnell Foley auf den Kicker hat. Aber die fehlen mir so ein bisschen so diese krassen, ikonischen 80er-Jahre-Bösewichte, weißt du, aus den Actionfilmen von damals. So die das war schon noch geil, das war schon noch eine andere Nummer. Also den hat man ja als Bond-Bösewicht, hat man den ja, glaube ich, bei Octopussy war, das hat man den ja, deswegen war das, glaube ich, der Punkt, dass man den besetzt hat für Beverly Hills Cop, weil die den da gesehen haben und Steven Burke funktioniert super als Antagonist.
Mhm.
Mag ich auch.
Ja. Ja, finde ich auch.
Ja, super kurzweilig, Mann. Und du hast 80er-Jahre-Action, du hast einen gut aufgelegten Eddie Murphy, du hast Schießereien und hier ein bisschen Pengi-Pengi und ein bisschen Witzi-Witzi und ein bisschen halt Lusti-Verwickli. Wenig Lusti-Verwickli, aber dafür, dass die anderen beiden Checkboxen sind auf jeden Fall abgehakt. Insofern ist ein Megafilm nach wie vor. Liebe Beverly Hills Cop. Ich bin auch ein großer Vertreter, also ich bin auch ein großer Verteidiger des zweiten Teils, weil da sind ja auch viele, die sagen so, ja, der ist nicht so gut.
Ach echt?
Ja, ja, ich mag den auch
ich
total.
Ich fand es erst mit dem dritten wurde es so ein bisschen
ja, mit dem dritten wurde es ein bisschen schwächer,
irgendwie. Ja. Das war das mit diesem Freizeitpark.
Das,
ne?
War der, ja. Das war der mit dem Vergnügungspark. Ja, der kackt ein bisschen ab, aber er ist immer noch okay.
Ja, ja, auf jeden.
Übrigens, ein geiler Film von Eddie Murphy, der ein bisschen unterschätzt ist von seinen späteren Werken, fiel mir gerade ein. Metro mochte ich.
Mhm. Mochte ich auch.
Der ist tatsächlich so von seinen späteren Filmen noch ein Film, wo man sagt, wo ich sage, den kann man noch gut machen. Ja, das ist ganz geil.
Fand ich auch ganz gut.
Wenn du denkst, du fickst, dann wirst du gefickt. Das ist ein Zitat aus dem Film, das weiß ich noch.
Okay.
Ich kann Metro zitieren.
Wahnsinn.
Ja. Das war aber nicht er, das war einer von den Antagonisten, die das gesagt haben.
Mhm.
Ja. Ja, das war, glaube ich, hier. Wie heißt er hier, der aus
der Bösewicht in Metro?
Ja, und zwar der in diesem Mann, wie heißt denn der Film von Alter, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein.
Das ist ja geil.
Von Get Out, der Regisseur. Jordan Peele.
Mhm.
Nope hieß der Film, genau. Ja. Und aus Nope der Typ, der den Fotografen, der den Kameramann spielt.
Ja, okay.
Auch ein super krasser Antagonist, auch tausendmal eingesetzt als Bösewicht in Film.
Aber ich glaube, das ist der nicht.
War der nicht in Metro der Bösewicht?
Mm-mm.
Okay.
Also Donald Logue spielt mit. Ich muss gestehen, war das Paul Ben Victor der Bösewicht?
Paul Ben Victor ist dieser vernarbte Typ. Könnte
ja,
sein,
kleine,
aber.
Ja.
Dann war das doch nicht der Typ. Wie hieß der denn, Mann? Alter, jetzt fällt mir wieder nichts ein.
Du hast ja angekündigt, es ist Sonntag.
Ja, es ist Sonntag. So, ich guck mal Nope und so weiter, zumindest, dass ich mal.
Du meinst Michael Wincott?
Michael Wincott, danke, ja, genau. Ja. Ich dachte, dass dann Michael Wincott einer der Bösewichte ist bei Metro, aber
nee, also.
Habe ich wieder ein bisschen was durcheinander gewürfelt, könnte sein. Mhm. Ja, Michael Wincott, auch ein großartiger Antagonist in diversen Filmen.
Mhm.
Alright. Ja, was ich noch erwähnen würde, ist auf jeden Fall der Schauplatz des Shootouts am Ende, wo das Finale dann über die Bühne geht. Das ist tatsächlich auch das finale Shootout aus Phantomkommando, also auch ein großer Film der 80er, die die gleiche Location gewählt haben. Und das ist nämlich diese besagte Villa von Harold Lloyd, die wir, glaube ich, auch im Zuge von Phantomkommando erwähnt haben damals. Und auch Beverly Hills Cop wurde in dieser schönen Location gedreht. Ja. Alright.
Ich glaube auch übrigens, weil wir demnächst Julie und Julia besprechen.
Mhm. Jetzt bin ich mal auf die Parallele gespannt.
Na, weil ich da eine Location wiedererkannt habe.
Ah.
Bilde ich mir ein. Muss ich überprüfen, ob das so ist.
Wird nochmal verifiziert.
Diese kleine Bücherei, vor der die stehen.
Mhm.
Irgendwas mit Shakespeare stand oben drüber.
Okay.
Das Shakespeare irgendwas. Digga, ich glaube, das ist die Bücherei aus dem zweiten Teil von der Before-Trilogie.
Alter, Deli.
Weil da sind die doch in Paris, oder nicht?
Ja, sind sie.
Ja.
Ein Genie, Deli.
Ja, das muss ich echt überprüfen,
ein Genie.
Alter.
Ja, mach mal, weil.
Glad I cannot help you. I drank too much last night.
Ja, harte Nacht gehabt.
Ja, eben, ja, Samstagabend und so.
Ja, okay. So, sollen wir Punkte raushauen?
Lass uns die, lass uns die Punkte nennen. Ich habe, glaube ich, alles jetzt genannt, was zu nennen ist.
Mhm.
Und danke, Ernie, für Beverly Hills Cop. Haben wir den mal weggefegt, insofern hier untergebracht in diesem Supporter-Special. Danke dafür. Und
ja.
Dann
jetzt Punkte.
Punkte und Auflösung.
7,4 auf IMDb, Metascores bei 66 und Letterboxd 3,6.
66, Alter. Leck mir am Arsch. Ja, natürlich ist das eine 10, Alter.
Natürlich ist das eine 10. Ja, bei mir nicht.
Alter, Lee, come on.
Ich bin bei einer 9, Alter. Was
das ist doch nicht dein Ernst, dass du Beverly Hills Cop keine 10 gibst.
Ach,
Alter.
Komm.
Ey, come on, Alter.
Jetzt, da fangen wir gar nicht erst
du
an.
Du diskutierst immer mit mir bei irgendwelchen Filmen, denen ich keine 10 gebe, aber ey, einer der krassesten Filme der 80er, come on.
ich bin da wirklich bei Coming to America, ne? Ich finde, der Prinz aus Zamunda ist für mich der Eddie Murphy-Film mit einer 10.
Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Doch. Der kriegt von mir keine 10.
Siehst du?
Also der ist auch legendär, ja, aber Beverly Hills kommt, Alter. Hallo?
Nee, das ist für mich wirklich, ich bin bei Prinz aus Zamunda.
Alter. Digga, wenn du die größten Actionfilme der 80er aufzählst, was sowieso schon das
Beverly Hills Cop
was auf, sowieso Alter. Schon das größte Jahrzehnt. Ja, natürlich zählst du den auf,
nämlich Lethal Weapon und Die Hard. Actionfilmen, Alter.
Lethal Weapon, Die Hard, Beverly Hills Cop, das ist das.
Ja, aber
das ist die Speerspitze der 80er Actionfilme. Film.
Chill doch, Alter.
Was?
Und jetzt Kommando da noch mit reinnimmst, okay, aber also so.
Jetzt gucke ich wirklich in die Tabelle und guck mal, welchen Film du 10 Punkte gegeben hast, Alter. Dass du natürlich nur Beverly Hills Cop 9 Punkte gibst. Was ist denn los mit dir? Kein Wunder, dass ich die Punkte
sonst,
dann verliere.
Sonst immer so, ja, muss ich mich jetzt rechtfertigen, 9 Punkte ist doch super und so. Und jetzt fängst du an hier. Bei Beverly Hills Cop hört der Spaß dann auf, ja?
Also das war für mich wirklich das leichteste Punkteraten der Welt, dass du diesem Film 10 Punkte gibst, Alter. Das ist ein Elfmeter ohne Torwart, Alter.
Aber mich noch davon abbringen wollen, ne? Ist klar.
Naja, gut, das war taktieren.
Ja, bockstark, ist gut gelaufen.
Eigentlich wollte ich nur Witze machen, weil wir beide wussten voneinander, dass wir dem Film sowieso 10 Punkte geben. Dass du so ein Idiot bist, wusste ich jetzt nicht. Damit konnte keiner rechnen.
Da kannst du mal sehen, was du immer denkst zu wissen. Alter. Ich war selten so enttäuscht. Ja.
Und zwar zitiere ich dich selber und verwende das gegen dich, das ist perfekt.
Ich muss vielleicht mal hinterfragen, was du so weißt.
Was zur Hölle, Alter. Ich habe mich erwischt, wie er diesen Film einfach laufen lässt, weil er den schon tausendmal gesehen hat, weil er gesagt hat, ja, ey, Digga, den Film kenne ich in- und
erwischt,
auswendig.
Erwischt, Alter, weil ich fühle mich kein bisschen erwischt dabei, was zur Hölle.
Du warst erwischt. Das werfe ich dir auch noch vor, 5 Jahre danach, irgendwie in deiner alten Bude war
ja,
das noch.
Ja, eben, Alter, was zur Hölle.
Weil ich der Meinung bin, Alter, dieser Film ist so geil, wie kannst du dem keine Aufmerksamkeit schenken in dem Moment, sondern ja, kannst dir einfach nur so nebenbei laufen lassen.
Das ist der eine Punkt, der dann weniger ist.
Das muss halt der... Das muss halt wirklich der Film sein, den du halt nicht leiden kannst. Den kannst du laufen lassen. Weißt du, dieser eine, wo du so eine Hassliebe hast.
So ein Quatsch.
Aber ich so ein 10-Punkte-Film.
Chill doch.
9 für Beverly Hills Cop, Alter. Ich werde bekloppt.
Okay.
Ja, machen
wir Hoffi. Sollen wir jetzt weitermachen?
Ja, lass uns weitermachen.
Warum? Ist Hoffi auch bei 9 Punkten oder was?
Ja, Hoffi gibt doch auch sämtlichen Filmen irgendwie.
Naja, aber dann kannst du ja gerne mal bei dem Film mit so gucken in unserer Letterboxd-Bubble, weil ich kann mir vorstellen, dass hier nicht alle bei den vollen 5 Sternen sind.
Naja, aber...
Ah ja, guck mal, Hoffi,
ich verbinde nicht mit allen so eine Freundschaft wie mit dir.
Das ist nett, danke. Digga, nicht mal Dennis ist bei 10.
3,5 von Hoffi, Alter. Was stimmt denn mit euch nicht?
Ja, 2,5
das ist
von
Eddie
Otto.
Murphys Paraderolle. Was zur Hölle, Alter?
2,5 von Otto, das ist bitter, ey.
2,9. Okay, crazy. Kumpel von mir, Byron, schon mal 5 Sterne, ist schon mal schön, aber dann?
Erik hat 5 Sterne, sehe ich.
Jan 4? Ja, Erik 5, genau.
Ja, siehst du, da bin ich doch mit 4,5 Sternen richtig gut aufgestellt, Alter. Was willst du denn?
Die wenigsten geben dem 5. Was ist denn los mit euch, Alter? Wie viel besser kann es denn werden? Das ist Beverly Hills Cop, Mann.
Ich finde es ja schön, dass du das so mit so viel Leidenschaft verteidigst.
Ich liebe den, Alter.
Ja, merkt man.
Der hat doch, also jede Szene davon ist doch legendär, Alter. Serge
jede
und Co.
Naja, Szene.
Gut, egal. Ja. Ich argumentiere nicht mehr.
Gut.
Wo ist denn, ist Ernie hier drin? Keine Ahnung. Also Ernie, wenn du dem jetzt nicht auch noch 5 Sterne gibst, dann... Alter, Andi, 3 Sterne.
Uff. Kannst Robo, du bitte mal die Leute ankacken und nicht mich, der dem einfach sehr gute 9 Punkte gibt?
Ich weiß jetzt auch nicht, welche Generation das ist. Gut, Leutnant Ferrante, 3,5, der ist sowieso,
ist sowieso,
was? Deswegen nicht so, naja, Leutnant Ferrante hat so einen anspruchsvollen Geschmack, so. Das
ach,
ist so,
ah, beim, anspruchsvoll.
Deswegen, die Leute sind entschuldigt, die halt so, die Arthouse, unsere Arthouse-Fans. Aber alle anderen, Alter, die ein Herz für Actionfilme haben, Jens, 4 Sterne, das ist alles viel zu wenig, Mann. Wirklich. Sogar Marvin gibt ihm 4 Sterne.
You're a weird, sick little man.
Betonung auf Little, oder was? Größenwitze.
Nee, ich find's ja super, dass du
ja, das
so
macht mich,
für den Film kämpfst.
Das macht mich traurig, wirklich.
Tja.
Na gut. Oh. Aber ich weiß es, ich finde es toll, dass Dave ein Statement abgelassen hat, nämlich in der letzten Bewegbe-Bastard-Folge. Da hat er nämlich tatsächlich gesagt, so wie ich eh nicht ticke, dass er gesagt hat, dass er so rückwirkend bei bestimmten Filmen, dass er zu streng war mit der Bewertung.
Mhm.
Und dass er so Filmen, die ja früher halt irgendwie 4,5 Sterne gegeben hat oder wo er sagt so, nee, nur 6 Filme kriegen 5 Sterne, weißt du, oder
ja,
volle Bewertung.
Ja.
Da ist er halt mittlerweile auf meinem Level und sagt sich, Digga, klar, 5 Sterne, klar, volle Punktzahl. Ich habe überhaupt nichts an dem Film auszusetzen. Ich hatte Riesenspaß. Warum soll er nicht die 10 Punkte kriegen? Warum soll man dann mal so knausern wie Hakan? Da ist er halt, da spricht er halt mittlerweile meine Sprache, finde ich ganz gut.
Na, Hakan ist ja immerhin bei 4 Sternen jetzt hier bei diesem.
Ja, danke.
bei dem Film. Das ist für Hakans Verhältnisse schon richtig gut.
Hermann, 2,5.
Was?
Markus, 3 Sterne, Alter. Sorry,
was,
Alter.
Warte, Moment mal. Hermann, 2,5?
Ja.
Alter, was? Der ist doch voll auf 80s.
Also ich bin mir bewusst, dass wir einen Podcast haben und Format, was ihr kündigen könnt. Aber wenn es jetzt umgekehrt wäre, würde ich euch jetzt alle kündigen.
Kündigen als
Zuhörer. Nur mal
Zuhörer.
Fürs Protokoll. Ja. Ja, ich würde euch als Alter. Zuhörer allen kündigen.
Nee, also bei Hermann überrascht mich das gerade wirklich.
2,5 von Hermann ist schon bitter, ja.
The fuck?
Der mag den auch nicht.
Echt, ey.
What the fuck?
What the fuck, ja. Klare 10 Sterne.
The fuck.
Ja.
Alright.
Gut, kommen wir zum nächsten Dilemma.
Ja, vielleicht, ja.
So, mit welchem machen wir weiter?
Machen wir was Leichtes zum Raten. Der Hofnarr.
Mhm.
The Court Jester. Und grüßen Mr. Yoshimitsu an dieser Stelle. Und das war ein Auftragsfilm, den er als Losfilm quasi aufgewertet hat, weil ursprünglich hat er den im Lostopf gehabt, wurde bisher nicht gezogen. Hat er gesagt, jetzt will er mal trotzdem unsere Meinung wissen und wertet den zum Auftragsfilm auf.
Mhm.
So, auch hier müssen wir vorher raten.
Oh ja. Dann hauen wir einen raus.
Ja, da ich weiß, dass der Film vom Yoshimitsu kommt, kann man deine Punkte schon mal im unteren Bereich ansiedeln. Das ist ja eigentlich ganz einfach.
Ist das so?
Ja, das ist immer
so. Hat er so eine beschissene Quote bei mir?
Das ist immer so, Alter. Und jedes Mal wunderst du dich, dass ich das denke.
Okay. Das ist ja geil.
Da holt er sogar so ein aus seinem Portfolio die Blockbuster raus, wie der gezähmte Widerspenstige mit Celentano und so, und nicht mal die punkten bei dir, also so die großen Filme. Ich sag...
Bin ich jetzt hier immer der Bad Cop, wenn es um Yoshimitsus Filme geht?
Ich sag 4,5.
Oha.
Du bist 99% aller Fälle der Bad Cop bei Yoshimitsu, definitiv, ja.
Okay. Jetzt muss ich im Vorfeld fragen, hast du den schon mal gesehen?
Ja.
Ach, du kanntest den schon. Mhm. Okay, dann sage ich 7.
Mhm.
Mal ganz vorsichtig. Na, warte, 7,5.
Korrigiert er nochmal.
Oder? Ach nee, fuck. Ich bleibe beim ersten Impuls 7.
So. Okay. Gut ja. Gelaufen für mich.
Okay. Ja. The Court Jester, dann erzähl mal.
Ja.
Wenn du den schon kanntest, weil für mich war das ja hier in Neuland.
Ja, nicht nur, dass ich den kannte, sondern das ist auch ein Film aus meiner Kindheit. The Court Jester. Ja, der lief irgendwann im Fernsehen. Ich habe den gesehen, ich habe den geliebt damals, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Und der kleine Guess hatte super viel Spaß bei dem Film.
Okay.
Und ist auch so ein Film aus meiner Kindheit. Und immer, wenn der im Fernsehen lief, habe ich mir den angeguckt und habe den irgendwann mal vor ein paar Jahren als Badewannenfilm vor diesem Podcast, habe ich den mal nachgeholt.
Mhm.
Da hat er natürlich nicht mehr ganz so diesen Reiz gehabt wie damals, so dass er mich jetzt komplett weggehauen hat. Aber ich habe immer noch ein großes Herz für den Film und jetzt habe ich ihn halt nochmal gerewatcht. Und ich sehe den Appeal dieses Films, weil Danny Kaye, der hier die Hauptrolle spielt, ist schon ein ziemliches Package, was Entertainment angeht, was so Timing angeht, Comedy, Slapstick, aber auch so Wortwitz und dann singt er und tanzt und so. Und eigentlich ist er, also ist ein cooler Entertainer auf jeden Fall, wie ich finde. Und das konnte er hier zeigen.
Ja. Overacting kann er auch ganz gut.
Overacting, oh yeah.
Nee, findest du nicht? Also den hat er drauf.
Ja, weiß nicht. Wenn du jetzt Jerry Lewis auch so unter Overacting packen würdest, dann
klar, hat er auch
das,
drauf.
Ist das eine Liga auf jeden Fall, ja. Aber ja, klar, machen die viel.
Damals. Naja, das ist aber, also ne, wir sind hier 1955, was das Release-Jahr angeht und solche Screwball-Comedies, wo das ja schon auch drunter fällt, da ging es ja in den wenigsten Fällen um jetzt irgendwie echtes Schauspiel und das musste natürlich auch immer ein bisschen drüber sein, damit es halt möglichst lustig ist.
Ja, das ist richtig. Also das ist hier so ein Szenario im alten England, wo es noch irgendwie von Königen geleitet worden ist. Ich weiß nicht, ob hier ein Jahr irgendwie genannt
wird.
Das ist
ja so ein bisschen Robin Hood-Szenario.
Ja, das ist so ein bisschen Robin Hood-Szenario, genau. Und du hast auch so ein paar Schergen, die sich halt im Wald verschanzen und dann auch irgendwie so Robin Hood-mäßig da für Gerechtigkeit sorgen.
Mhm.
Weil der Antagonist und der Böse in dem Szenario ist, wie bei Robin Hood natürlich, der König. Und der König hat sich den Titel angeeignet mit Gewalt, weil es gibt einen Thronfolger von dem gestürzten König, also der gute König ist gestorben.
Warum ist denn bei Robin Hood der Antagonist der König?
Ist nicht der...
Der Sheriff ist der Antagonist.
Nee, nicht wirklich. Aber es gibt ja auch den, ich denke jetzt zum Beispiel in den Zeichentrickfilmen, da ist doch der Der Löwe ist doch der König. Der war doch auch fies.
Nee, da warst du auch der Sheriff, der Böse war.
Ja, der Sheriff von Nottingham. Das ja, ist auch der, ja, das ist natürlich auch ein großer Antagonist, Alan Rickman und so in dem Realfilm. Aber war nicht der König auch fies?
Nee.
Nee?
Also gerade sogar bei der Kevin Costner-Nummer geht es ja darum, dass dann am Ende kommt ja Sean Connery als echter König an, oder nicht?
Ja, der echte König.
Ja, eben.
Aber der falsche König.
Ja, aber das war ja nur irgendwie eben der, also ähnlich wie hier auch, ne, so der eigentlich nicht auf den Thron gehört.
Ja, jedenfalls eignet sich einer hier den Thron an und das ist King Roderick und es gibt aber einen offiziellen Thronfolger in Form eines Babys mit einem sehr markanten Muttermal auf dem Arsch. Und dieses Baby ist gerade in Sicherheit gebracht worden von diesen besagten Guten, die im Wald hausen. Und ein Hofner aus Italien ist gerade auf dem Weg zur Burg, um den König zu amüsieren. Mhm. Und jetzt kommt diese Verwechslung ins Spiel. Warte mal, jetzt muss ich das mal zusammenkriegen, weil das ist tatsächlich ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe.
Ach so. Naja, also unsere Hauptfigur, Danny Kaye,
ja,
der nimmt dann seine Identität an, weil er sich der Truppe rund um diesen Black Fox da anschließt und halt denen helfen will. Und der Plan ist, du gehst als dieser italienische Jester.
Du gibst dich für den aus.
Mhm. Gehst da rein und kriegst auf dem Weg Zugang, weil die mussten ja sicherstellen, dass dieser Tunnel aufgemacht wird, damit die da reinkommen, weil die ja so ein Attentat geplant hatten oder halt eine Übernahme von diesem Schloss.
Genau, die wollten das Schloss übernehmen. Genau, das war das Motiv.
Ja.
Ja, richtig, ja. Und jetzt kommt da praktisch halt dieser Fake-Hofner an den Hof. Und was er natürlich nicht wusste, ist, dass innerhalb des Hofs auch miese Intrigen geplant werden, nämlich von dem inneren Kreis des Königs. Da sind nämlich zwei Herren, die ihn zu Fall bringen wollen. Und die haben den Hofner praktisch so als Assassin engagiert.
Mhm.
Nur weiß unser Held davon natürlich nichts, weil er in seine Rolle geschlüpft ist. Und deswegen weiß er gar nicht, was die von ihm wollen. Hat aber auch irgendwie einen Insider in dem Schloss, was natürlich auch wieder für lustige Verwicklungen sorgt.
Ja, was wohl auch, also wird durch so eine Melodie, die gepfiffen wird,
genau,
erkannt, dass die eben zu dieser Black Fox-Truppe gehören. Und erschwerend hinzu kommt ja, dass relativ kurz nach seiner Ankunft da im Schloss interessiert sich die Tochter vom König total für ihn.
Mhm.
Die ist schockverliebt und hat so eine Zofe, die eigentlich eine Hexe ist, die ihn dann mal kurz verzaubert oder hypnotisiert oder wie auch immer. Jedenfalls ist das dann halt auch so ein Running Gag, weil sie verzaubert ihn und sagt, das wird wieder aufgehoben in dem Moment, wo geschnippt wird. Und wenn dann nochmal geschnippt wird, ist dieser Zauber wieder aktiv.
Ja.
Und dieses ständige Rein- und Rausfallen, da gibt es natürlich diverse Szenen, wo das bedient wird.
Mhm.
Das ist irgendwie fand ich eine sehr nette Idee.
Ja, das war ganz cool.
Also ist halt auch klar in dem Moment, wo es etabliert wird, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist, ne? Aber spielen sie ganz schön mit, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es gibt allgemein so ein paar Running Gags, die den Film ziehen, die ich eigentlich mal recht sympathisch finde.
Ja, und natürlich auch sehr viel so Wortspielereien.
Ja.
Da gibt es schon auch wilde Dialoge. Alter, das Ding mit dem Gift im Becher.
Ja, Alter, was auf dem Becher Alter, drauf ist. Ja, ja.
The flagon with the dragon.
Ja.
The vessel with the pestle. Und dann, wie schnell die da abgehen. Also, da werden mal Outtakes auch bestimmt lustig, ne?
Ich mochte auch tatsächlich, wo es halt so heißt, ja, warum sprichst du denn so fließend Englisch, wenn du aus Italien kommst, wo die dann so ein bisschen misstrauisch werden. Und er sagt so, ja, weil ich halt rumgekommen bin so und ich spreche halt viele Sprachen so. Und dann spricht er halt Französisch, so ein schönes Französisch, irgendein Satz. Und dann sagt er so, ja, Italienisch kann ich auch. Und dann redet er auf Italienisch irgendeinen Satz. Und dann sagt er, und Deutsch kann ich auch.
Voll der harte Kerkeling,
ja. Ja, und so voll so die deutsche Sprache nochmal durch den Kakao gezogen und so. Und allgemein diese mit der magnetischen Ritterrüstung, so die Szene und
ja,
so.
Ja,
und es ist halt altes Hollywood, da wird auch mal gesungen und mal irgendwie ein Song geschmettert und ein bisschen getanzt und so.
Ja, wir kriegen sowieso okay. Im Intro gleich von ihm singenderweise eigentlich die komplette Prämisse präsentiert.
Ja, ja.
Auch so ein Stilmittel, was halt bei dieser Sorte Film ganz gern gemacht wurde.
Ja, also wenn hier ein Musical dran stehen würde, würde es mich nicht wundern. Das ist, glaube ich, legitim bei dem Film.
Ja, klar.
Wenn man das jetzt überhaupt nicht leiden kann, dann könnte das natürlich für Abbruch sorgen, aber ich mochte das, dass der auch so ein Entertainer ist und dann auch so ein paar Songs waren ja auch tatsächlich ganz cool, dieses Nobody's Fool und sowas, er singt da in dem Schloss, wo er dann zum ersten Mal auftritt und so, ist tatsächlich ganz cool.
Mhm.
Ja, und der zeigt halt physikalmäßig auch, was er kann, Alter, wo er sich da so irgendwie von einer Seite zur anderen schwingt, so an der draußen so, mhm. weißt du, so, wird es wahrscheinlich auch Studio gewesen sein, aber.
Ey, ich meine, der ganze Wald ist schon geil aus.
Ja, ja, klar.
Schon ja, toll. Also ich finde, sowieso gibt es hier wieder ein paar Szenen, wo man halt sieht, dass die Leute im alten Hollywood, gerade wenn die diese Studioverträge hatten und so weiter, die wurden halt echt gedrillt so und ausgebildet in allem, was man brauchen konnte. Deswegen konnten die alle singen, tanzen und fechten und
ja.
the whole shebang. So. Und ich finde sowieso, die Fechtszene ist super, weil da haben wir ja wieder dieses Hypnotisier-Ding oder Verwandlungsding von der Hexe, dass sie ihn kurz per Fingerschnipp zum besten Fechter überhaupt macht. Weil wie er das, also wie Danny Kaye das körperlich umsetzt, ist wirklich stark. So, und das sage ich jetzt als jemand, der selber lange gefochten hat.
Weil er auch nicht hinguckt, meinst du, bei den Stellen oder weil er das so lässig macht, oder?
Nee, weil er halt, du siehst also wenn auch nur Bühnenfechten, aber du siehst halt, dass er fechten kann. Ne? Okay. Weil in dem Moment, wo sie sagt, so, du bist jetzt der Beste und so weiter, ist halt die Haltung, wie er den Degen hält und all das so, das ist halt perfekt. Ne? Und du siehst einfach, der kann's. So, wie er pariert und alles. Und das dann aber so zu machen, als könnte das nicht, ne? Das ist halt so wie der Steve McQueen, der nicht Auto fahren kann. Wie geil er dann das Ding mit beiden Händen hält und so wild rumfuchtelnd die Schläge pariert, muss halt auch sitzen, so, ne? Also deswegen dieses so auf blöd tun in so einem Schwertkampf, das musst du halt auch erstmal können. Und deswegen, ich fand diese Fechtsequenz echt cool, auch wenn es ein bisschen übertreiben mit dem An- und Anschnipsen.
Ist approved von dir, sagst du, ja.
Ja, also du merkst halt, dass der einfach da in jedem Department fit war. Und ja, wie gesagt, natürlich ist das nicht die Sorte Film, wo man einen dreidimensionalen Charakter erwartet und das Schauspiel irgendwie möglichst echt sein soll und so weiter. Und hier wird viel geschmachtet und die Songs sind auch voller Pathos. Und das ist natürlich voll oft maßlos drüber, aber soll es eben auch sein. Und es war für mich so ein Hin und Her, ne, weil ich fand schon viele von den Momenten, wo er so overacted und dann ausgerechnet auch noch dann anfängt loszusingen. Also mit dem Intro war ich schon bedient. Ey, dachte ich so, oh fuck, Alter, was wird das denn jetzt?
Da geht's schon los.
Ja, klar, weil er uns da halt im fragwürdigsten Kostüm überhaupt singenderweise diese Prämisse erzählt. Und ich dachte nur so, oh boy, bitte lass es nicht den ganzen Film über so weitergehen.
Ich konnte mir da vor Jerry Lewis vorstellen, in dem gleichen Charakter, der das genauso
macht. Ja, aber ich meine, das hatte ich ja neulich mit so Jerry Lewis-Filmen heute so, dass ich das auch nicht mehr uneingeschränkt so lustig finde wie damals und so. Und hier war es halt wirklich ein ziemliches Hin und Her, weil ich mochte dieses Dialoggefeuer, so wenn eben dieses Pestle with the Vessel, Dragon with the Flag, so diese Sachen, wie schnell die das gemacht haben und das ist halt schon irgendwo eine eigene Qualität. Diese Momente, die fand ich total geil. Also eben auch mit dieser Wortwitz, der da drin ist und so, ne?
Komisch, mein Wortwitz findest du nie gut.
Ja, bring den mal so, wie in dem Film. Alter, da reden
also einfach nur schnell, okay.
Nein, das war ja schon so diese Reime, die da drin sind und dann in dem Tempo und dieses Wortverdrehen hin und her und so, also es ist schon echt gut gemacht.
Aber da kann doch, also diese Physical Comedy mit der magnetischen Rüstung,
ja,
so, das
fand
kann
ich,
er doch auch.
Eben, sag ich ja, super gut. Dazu komme ich ja. Ich fand den Teil eben auch super. Ich habe mich halt an dieses schnulzige Overacting, Pathos-Ding, davon haben die einfach schon auch immer wieder sehr dick aufgetragen und das waren so die Momente, wo ich schon dachte, ach Gott. Also dann auch dieses, jetzt holen wir alle Kinder rein und er pfeift dann irgendwie 5-mal, obwohl die schon längst wissen, was sie machen müssen und so. Und dass er halt irgendwie auch so der Typ ist, den alle geil finden, da tue ich mich schon ein bisschen schwer mit. Aber ich bin hier sehr gut durchgekommen, weil der wirklich viele Momente hat, wo ich echt, also wo ich das genießen konnte, weil ich es eben über den Dialog oder die Choreografie oder eben diese Fechtnummer und so. Es sind schon immer wieder echt gute Momente drin gewesen.
Ja, ist abgefahren. Ich dachte, er würde dich nerven in jeglicher Hinsicht.
Ey, der Typ selber ist schon auch hart nervig. Also das ist, ja. Also damit lagst du schon richtig. Der Typ hat es mir nicht leicht gemacht.
Ja, siehst du, man muss.
Aber der ist gut, Alter, weil das ist schon, ne, da kannst du halt auch nicht haten. Weil das, was der macht, da siehst du, dass er es kann. Und das muss ich irgendwo schon anerkennen, also weil, wie gesagt, ich bin hier erstaunlich gut durchgekommen.
Ja, sind noch ein paar bekannte Leute in Nebenrollen, weil der Typ, mit dem er fechtet letztendlich, also einer von den Intriganten am Hof, ist Basil Rathbone, den wir als Sherlock Holmes hatten.
Ja, und auch was war denn dieser eine Film, den wir neulich mit ihm hatten?
Ach ja, der Piratenfilm war das.
Ja, Mann, genau. Ja.
Stimmt.
Da war er ja auch dabei.
Mit Errol Flynn. Ja, ja, richtig. Und also auf jeden Fall den erprobt. Und ich glaube, er war auch bei dem Robin Hood Film, den ich hier hatte. Also der Ursprungsfilm,
ja,
mit Errol Flynn.
Ja,
also.
Ja, der war super large.
Ja, voll.
Damals auf jeden Fall. Und ich war wirklich so im ersten Moment, ich so, Alter, ist das Angela Lansbury?
Ja, die Prinzessin Gwendoline ist die junge Angela Lansbury.
Und dann war es aber echt, also unverkennbar, ne? So die irgendwie, man erkennt sie halt eindeutig.
Irgendwie schon, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und es ist irgendwo auch eine lustige Rolle, ne? Weil die halt völlig, also weil das so ein einseitiges Ding ist. Sie ist halt wirklich schockverliebt und er ist so, ja, nee, lass mal, die andere ist irgendwie geiler.
Mhm.
Glynis Johns übrigens, die mir nichts sagte.
Ja, das ist seine Holde.
Ja.
Holde Maid.
Auch ganz geil die Szene, wo der König sie so hart angräbt und sie dann mit ganz unauffällig die Backstory ihrer Familie einstreut.
Ja, ja, mit dem Lepra, genau, ja. Und er hat erstmal ignoriert und dann.
Was? Das fand ich auch sehr schön.
Sie war die Mrs. Banks bei Mary Poppins.
Ach, okay. Ja, 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 okay.
Das ist eine bekannte Rolle von ihr.
Mhm.
Im hohen Alter noch bei Während du schliefst und so mitgespielt.
Ja, krass, okay.
2024 gestorben.
Aber der Name sagt mir wirklich gar nichts.
Nee, hätte mir jetzt auch nicht gesagt. Glynis Johns.
Krass, Alter, die ist über 100 geworden.
Mhm. John Carradine spielt noch mit. Der Vater der Carradine-Sippe.
Mhm.
David und Keith und Co.
Sippe gleich.
Naja, ist ja auch eine große Schauspielfamilie auf jeden Fall. Ja. Die sind ja alle irgendwie im Filmbusiness involviert.
Ja, und dann auch, also diese Black Fox-Figur, ne, ist halt auch so dieser saubere Held ohne irgendeinen. Also gut, wie gesagt, das sind hier keine dreidimensionalen Figuren, aber
nee,
das ist halt
auch
so.
Nicht. Also es ist ja ist ein harmloser, ist ein harmloses Musical-Comedy-Ding, also insofern.
Ja.
Da darf man jetzt nicht allzu viel tiefer erwarten. Die machen halt, spielen auch alle sehr theatralisch normal. Also
ja,
ist
ja,
irgendwie,
ja.
Ist gekauft, ist okay.
Aber ich kann da wirklich mit dieser ganzen handwerklichen Komponente von dem alten Hollywood kann ich schon echt eine Menge anfangen. Deswegen, ich fand ja auch
freut mich
immer so, weißt du jetzt, so Ginger Rogers oder Fred Astaire, Alter, wenn du die tanzen siehst, da kannst du einfach nicht haten, Alter,
nee,
weil du
ja,
siehst,
gut.
Wie gut das ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da ist schon wirklich eine Menge hinter.
Und ja, so seine Körperlichkeit, wie er damit umgeht, gerade eben auch diese Nummer mit der magnetischen Rüstung, das ist schon, macht er echt gut.
Voll, ja. Ja, der hat auch seine eigene Show. Das ist einer von diesen Entertainern, die auch damals irgendwie so im Fernsehen präsent waren, weißt du, die irgendwie jeder kannte.
Der Eddie Murphy seiner Zeit.
Ja, ja, so die 50er. Ja, auf jeden Fall. 50er, 60er, Danny Kaye ist eine Größe.
Mhm.
Auf alle Fälle. Okay, seinen letzten Auftritt hat er in der Bill Cosby Show gehabt. Ist auch nicht schlimm. Spielt er in Dr. Burns. Ja.
Ja.
War auch 87 gestorben.
Regie müssen wir vielleicht noch erwähnen, Melvin Frank und Norman Panama.
Mhm.
Melvin Frank, schon ein recht großer Name, ne? Fünffach Oscar nominiert, hat große Filme gemacht.
Holla die Waldfee.
Ja. Und ja. Sonst, was müssen wir noch erwähnen?
Ne, die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben, also ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Zu der Hofner alias The Court Jester für Mr. Yoshimitsu.
Ich habe mich trotzdem so ein bisschen gewundert, dass der so einen Status hat, als ich da noch gesehen habe auf Letterboxd, ne, was der für eine Wertung hat und so. Und wieder mal ein Film, der komplett an mir vorbeigeschossen ist.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Schiene. Also so, dass man den irgendwann mal gesehen hat in kleinen und dann, der macht schon Spaß. Wirklich.
Ja, aber der ist mir nie begegnet, wirklich. Okay. Also wusste nicht, dass es den gab.
Ja, deine Eltern haben dir eher den andalusischen Hund vorgesetzt.
Offenbar.
Hm.
Und der kleine Guest, der wurde einfach vor singenden Menschen geparkt. So, da ist ein Typ, der ist so ein Clown in einem Clownskostüm, da kann nichts schief gehen.
Passt schon, ja.
Ja.
Ich habe mich ja meistens selber geparkt, weil meine Eltern ja den ganzen Tag im Restaurant gearbeitet haben. Insofern ist tatsächlich so, dass ich mein Tagesfernsehprogramm selber wählen durfte. Also da hatte ich relativ viele Freiheiten. Deswegen haben wir auch mit Kumpels so während meine Eltern waren halt, die saßen fest, so, weißt du, mein Vater in der Küche, meine Mutter im Restaurant. Ich wusste, sie sind von 12 bis null im Restaurant, also konnte ich mir mit Kumpels Gesichter des Todes angucken oder Alien, sowas irgendwie komplett, wenn meine Eltern jetzt in der Wohnung die ganze Zeit sich befinden würden, wo meine Kumpels mich besuchen, da wäre sowas gar nicht möglich gewesen, sondern das war natürlich auch,
naja, klar.
Das war mein großes Pluspunkt, dass ich aus einer Gastrofamilie komme, weil da haben die Eltern wenig Zeit.
Tja.
Ja,
Und dann hast du dir auch sowas wie The Court Jester angeguckt.
Da habe ich mir auch sowas wie The Court Jester angeguckt. Und ja, so ein bisschen Kindheit habe ich mir dann doch bewahrt zwischen all den Horrorfilmen, die ich gesehen habe. Aber ich habe dann trotzdem Pippi Langstrumpf natürlich geliebt. Oder Luzi, Schrecken der Straße. Mhm. Oder hier sowas. Oder die Jerry Lewis Filme und so der damaligen Zeit. Also die mochte ich natürlich auch alle.
Ja.
Ja. Aber cool, dass du dem so ein bisschen was abgewinnen kannst zumindest.
Auf jeden Fall, ja.
Nice, ja gut. Habe ich mich punktemäßig dann doch verschätzt.
Also nach dem Intro hätte ich es nicht gedacht.
Ja, ich dachte, du wirst hier super genervt sein, aber dann doch nicht. Ja, er hat nicht mehr so ganz den Charme von dem kleinen Guest, als er den gesehen hat, aber es ist trotzdem noch ein sehr charmanter Film.
Cool.
Ja.
Na Mensch, guck mal. Kam Yoshimitsus Film einigermaßen gut weg hier.
Ja, das geht doch klar. Gut, dann ein paar Punkte. 7,8 hat er bei IMDb. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Metascore habe ich nicht gefunden. Hast du Letterboxd gerade aufgerufen?
Letterboxd hatte ich vorhin. Scheiße, was war es? 3,9 oder so. Warte. Ich war ja erstaunt, wie hoch das ist.
Stimmt, hast du noch gesagt. Ja, ja.
3,9. Ja.
3,9, okay. Ja, ich gebe ihm nur 7,5.
Ach. Okay. Ich bin bei 6,5.
6,5 noch? Mhm. Uiuiui.
Siehst du? Total versöhnlich.
Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall ist das versöhnlich.
Ja, finde ich auch. Deswegen, also, da hat er wirklich schon schlimmere Filme beigesteuert.
Ja, siehst du. So kannst du ins neue Jahr starten mit diesem Kompliment. einen so, haben wir noch.
Einen haben wir noch.
Ja.
Und das ist eine Komödie, wo es wirklich immer wieder überraschend war, dass du den noch nicht gesehen hast.
Ja, tatsächlich ist der irgendwie an mir vorbeigegangen, aber. Comedy-mäßig, glaube ich, bist du ja wirklich krass aufgestellt, weil du hast ja wirklich alles, was man irgendwie mal gesehen haben muss im Comedy-Genre, hast du auch gesehen. Der ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja, da fehlt mir schon noch einiges.
Ja, ja, gut, aber...
Aber nö, so, also klar, also bei dem...
Gerade so 2000er,
von dem Film gab es T-Shirts und so, ne? Have you seen my stapler und so. Also das, der ist in Comedy-Kreisen schon... Hat der einen hohen Stellenwert.
Ja, ich habe auch von gehört und habe irgendwann noch mitgekriegt, dass er so einen Kultstatus hat, aber... Irgendwie habe ich nicht geschafft, mir den anzugucken. Aber den haben auch irgendwann mal blind gekauft und ins Regal gestellt.
Ach echt? Okay.
Aber nicht gesichtet. Aber jetzt war natürlich die Gelegenheit dazu, weil Olli den als Auftragsfilm genannt hat und auch wieder seinen Losfilm aufgewertet hat. Und deswegen gab es jetzt als Auftragsfilm Office Space beziehungsweise Alles Routine, wie er auf Deutsch heißt.
Mhm.
Und wir raten erstmal Punkte. Ja, Oktober 22 hat er den in den Lostopf geschmissen. Und bis jetzt
hat's gedauert.
Versagt er da drin. Mhm. Und deswegen jetzt zum Auftragsfilm gemacht von Olli.
Okay, ich rate, ist gar nicht so einfach. 7,5.
Okay.
Jetzt habe ich wieder den Impuls, einen halben Punkt runterzugehen diesmal, aber auch hier lasse ich es wieder.
Du weißt, es wäre gut gewesen, wenn du deinem zweiten Impuls gefolgt wärst. Ja, du hast mich jetzt geprägt durch Beverly Hills Cop, insofern sage ich eine 3. Nein, natürlich. Aber ich muss dann doch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten nach dem Beverly Hills Cop-Desaster von dir.
So, so.
Und sag eine 8.
Sagte er ganz überzeugt.
Ja, mit erhobenem Zeigefinger habe ich das gesagt.
There you go again, making me a better person!
So, ja, ich habe den jetzt, glaube ich, schon zum 4. oder 5. Mal gesehen.
Okay.
Weil das schon, finde ich, so ein Film ist, den man vor allem mit so ein paar Leuten halt ganz gut gucken kann. Ne? Der geht keine 90 Minuten und hat definitiv lustige Momente. Auch wenn jetzt hier wieder bei IMDb im Genre dabei steht, Dark Comedy, Quirky Comedy und Satire, das sind alles so Genre, wo ich nicht so wirklich weiß, ob ich damit, also Quirky ja noch am ehesten.
Ich wollte gerade sagen, Quirky Dark, Comedy kann man schon, ja, Dark, weiß ich nicht.
Und okay, Satire gebe ich ihm, ne, weil das halt im Endeffekt so ein bisschen das, wir verarschen halt so ein Büroleben-Ding ist. Aber Dark finde ich das nicht besonders.
Das kann man natürlich erwähnen, dass der Macher, der hier hintersteckt als Autor und Regisseur, ist Mike Judge.
Ja.
Und den haben wir hier schon das eine oder andere Mal, weil der war für Serien wie Silicon Valley zuständig und natürlich früher Beavis und Butthead.
Mhm.
Der Kopf des Ganzen hat aber auch schon den einen oder anderen Film gemacht, den du oder ich hier auch rezensiert haben, weil ich glaube, Idiocracy ist ja, glaube ich, auch irgendwie von ihm gewesen, oder?
Das kannst, warte mal, Idiocracy, das muss ich nachgucken.
War das nicht ein Mike Judge Film?
Ich bin mir nicht sicher.
Sicher bin ich mir auch nicht. Das war jetzt wirklich gefühlt.
Ja doch, du hast recht.
War doch von ihm. Mhm. Okay.
Ja, voll gut. Ach, jetzt sehe ich gerade, es gibt einen Office Space Kurzfilm von ihm, von 92. Mhm. Den hätte ich mir mal noch angucken sollen.
Ja, ist auch cool, dass er sich eigentlich immer gegen Sequel gewehrt hat, obwohl der Film ja so viele Fans hat und obwohl alle irgendwie drauf gepocht haben, macht doch weiter. Mhm. Aber wollte er nicht.
Ja, weiß ich auch nicht, ob es das gebraucht hätte.
Mhm. Aber kannst du dir erklären, also warum, der war ja damals an den Kinokassen, war es ja ein kompletter Flop, also da hat er irgendwie gerade mal so eingespielt, was er dann letztendlich auch gekostet hat, obwohl der nicht billig war mit rund 10 Millionen.
Warum der, du glaubst, warum der so ein Kult
warum der ist, dann oder? Im Nachhinein so auf Video so krass lief und dann plötzlich so avanciert ist, zum musste unbedingt gesehen haben oder so, wie kommt das?
Ey, ich kann es mir nur darüber erklären, dass es hier halt wahrscheinlich viele zitierbare Stellen gibt.
Mhm.
Weil ich muss dir sagen, ich verstehe es auch nicht so wirklich, weil für mich ist der nicht dieser Kultfilm.
Okay.
Also ich fand den immer ziemlich überbewertet, dass der so gefeiert wird, weil ich finde, der hat einige echt lustige Momente, aber der hat schon auch trotz dieser 89 Minuten, die er geht, hat der echt Pacing-Probleme.
Also ich kann noch mal vorausschicken, bei mir war es ja nur so, also ich habe ihn nie gesehen so, bei mir war es halt so ein bisschen, dass ich gehört habe, so dass es den gibt und so.
Mhm.
Ich dachte auf jeden Fall, er wäre viel mehr Anarcho und viel mehr viel mehr hilarious, als er letztendlich war. So. Ich dachte, ja. Der wäre halt, gut, jetzt habe ich auch The Office gesehen, so die Serie und so, und deswegen hängt das wahrscheinlich auch ein bisschen im Hinterkopf, dass ich denke, hier hast du die Art von Comedy. Ist gar nicht so, es ist viel mehr Satire als tatsächlich so diese überwitzigen Momente.
Genau,
ich glaube auch, die Figuren sind eigentlich das Witzige, weil du hast viele Figuren und so wie die agieren und das, was die machen und den Job, den die ausüben, das sorgt letztendlich für Lache. Hier dieser Typ, der in dieser Bar arbeitet, wo die dann immer sitzen und so, weißt du, mit diesen vielen Buttons und so und diesen Handsteckern, der dann immer freundlich und gut drauf ist und so weiter und dann kurz imitiert, was der eine macht. So der eine sagt so, ey, ich würde mir die Pistole an den Kopf halten und er so, hahaha, und hält sich auch die Pistole an den Kopf, weißt du, und sagt so, ja, ich komme gleich mit euren Drinkskumpels und so. Das sind so diese Charakter, die so ein bisschen für die Lacher sorgen.
Total. Aber. Und eben schon auch, also diese Bürosatire, das finde ich auch nach wie vor lustig. Also ich meine, wie geil ist dieses Ding mit John C. McGinley? Wir sind da zu dritt in diesem Raum sitzen und er überzeugt sie halt voll von seiner ich gebe einen Fick-Einstellung auf das ganze Arbeitsding und die sind halt völlig, kriegen völlig neues Weltbild.
Das ist halt ein Macher so. Also der stellt sich halt hin und sagt, was er will. So, er weiß, er hat Vision, weißt du, er weiß genau, wie man das gestalten muss, dass Freizeit wichtig ist und so.
Dann das Michael Bolton-Ding finde ich schon auch echt lustig.
Ja, das ist
lustig,
auch witzig.
So.
Ja, das ist schon auch witzig.
Aber es sind halt wirklich, beschränkt sich so ein bisschen.
Ja, es ist nicht so die überkrass Oberschenkelklopf-Comedy, sondern es ist auch so letztendlich so, da wo die Story letztendlich hinführt, auch wenn wir jetzt davon noch nichts erzählt haben, so wie sich Peter entwickelt, und dass er so ein bisschen dann auf jeden Fall, was auch nicht so richtig erklärt wird, ob das durch die Hypnose kam, weißt du, oder ob er jetzt auf einmal so eine Epiphany hat oder so eine Selbsterkenntnis, dass er sagt so, ja, nee, der gibt jetzt einfach keinen Fick zu und...
Doch, das kommt durch die Hypnose.
Meinst du, es war doch die Hypnose?
Ja, also, weil das ist ja complete relaxation, ne, so der hat ja Dinge
und dann nimmt er alles, wie sie kommen, genau, ja, genau. Und das ist schon auch geil, wie er dann so selbstverständlich so einfach ausschläft und dann ins Büro kommt, wie er halt Bock hat so und dann halt irgendwie so eine Attitüde.
Ja, dieser
dann,
Switch ist ganz cool.
Dieser Switch ist ganz cool, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst so, Alter, ist das lustig, was gerade passiert mit ihm, sondern ist halt irgendwie ganz cool.
Ja.
Aber natürlich hat er so ein oder anderen Moment, sind schon wirklich witzige Momente, weil Lawrence ist sein Nachbar, gespielt von Diedrich Bader.
Mhm.
Und dass du seine Stimme zum Beispiel hörst, als wenn der gerade in dem Zimmer sitzt, so, weißt du, als wenn er direkt vor ihm sitzt, so völlig laut und auch alles mitbekommt, was in dem Zimmer passiert.
Als das erste Mal plötzlich die Stimme aus dem Off kommt, ist schon sehr lustig, ne, weil ich dachte, Alter, okay, so hellhörig ist es hier.
Also das ist schon auf jeden Fall, da habe ich auch gut gelacht, auf jeden Fall, wo er dann irgendwie, die sind dann mit zu dritt und sagen irgendwas so und er reagiert halt irgendwie darauf, was da gesagt wird. Das heißt, er bekommt alles mit, was in dieser Bude da passiert und so. Das ist schon auch ein ganz cooler Charakter.
Mhm.
Aber es sind tatsächlich so die Charakterzeichnungen von den einzelnen Leuten. Ja, dieser Thomas Mikowski von Richard Reale, der irgendwie, glaube ich, 470 Credits hat oder so in seiner Schauspielvita. Und Steven Root hat als Milton, weißt du, der immer
Ey, das ist tatsächlich jetzt nach der wirklich vierten oder fünften Sichtung von diesem Film, ist das die Figur, die immer besser wird. Okay. Also weil dadurch, dass ich so viel schon von Steven Root gesehen habe, kann ich das noch mehr schätzen, was der hier macht, Alter. Weil der spielt das so geil, diesen völlig introvertierten Typ, der nur vor sich hin nuschelt.
Ja, den du gar nicht verstehst.
Der immer einfach auch wie Scheiße behandelt wird. Also hat natürlich auch seine Gründe, aber dieser Milton.
Der auch seit 7 Jahren einfach mal gar nicht mehr da arbeitet und eigentlich gekündigt ist, aber immer noch sein Paycheck erhält aus Fehlern, Alter, und dann gar nicht weiß, dass er gekündigt ist.
Ja, so geil. Und dann dieses eben, wie er an diesem Tacker festhält, ne? Also, und diese Pflanze, die eigentlich schon komplett gestorben ist, aber ein Blatt weigert sich halt irgendwie noch runterzufallen und die zieht immer mit um, wenn er wieder mit seinem Tisch umziehen muss. Und ja.
Das ist auch geil, wo der Tisch dann am Ende landet, Alter. Ist so absurd.
Und Gary Cole als Bill Lumberg, so der Chef, ist halt schon auch ist sehr, schon sehr großartig, geil. Okay. Und immer diese Formulierung, I'm gonna have to, wie sagt er das immer? Scheiße, Mann, das habe ich vergessen, weil er benutzt immer die gleiche Formulierung, die so schon sowas passiv-aggressives hat.
Ja, voll.
Und wie er den spielt, ist halt ziemlich geil, finde ich. Also,
ja, das ist schon auch ist richtig. Ja, er spielt ihn auch richtig gut, Gary Cole.
So, sollen wir vielleicht mal erzählen, was hier geht?
Ja, machen wir.
Also, unsere Hauptfigur ist Ron Livingston, der spielt Peter und der arbeitet halt in einem Büro, wo er eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen sollte, als, weil wir jetzt 99 sind, als das System auf die Jahrtausendwende vorzubereiten, weil da sind Bankgeschäfte involviert und er muss halt darauf achten, dass bei dem Wechsel auf die 2 Nullen alles gut geht, weil das war ja ein großes Problem, warum auch viele Angst hatten, ne, vor dieser Y2K-Nummer, dass eben die meisten Systeme nur mit 2 Stellen ausstaffiert waren, als es eben um
Daten ging. Gottes Willen. Die Welt geht unter.
Und deswegen hat er halt einen Job, wo er jeden Tag im Grunde das Gleiche macht und eben dieses Büroleben uns jetzt dadurch näher gebracht wird, weil es geht damit los, dass er halt den einen Report rausschicken musste und jetzt aber neuerdings in der Firma das so gemacht wird, dass da ein neues Deckblatt verwendet wird, was das er Deckblatt vergessen hatte. So, und dann kommt halt der erste Chef eben schon an, das ist Bill Lumberg, eben gespielt von Gary Cole, der ihn darauf hinweist, übrigens, wir machen das jetzt immer so.
Hast du das Memo nicht bekommen?
Und er ist doch, Memo liegt hier, ich habe es nur vergessen. Und er so, ja, dann achte jetzt bitte drauf, dass das zukünftig immer so gemacht wird. Und dann kommt schon der nächste Chef vorbei und erzählt ihm halt genau das gleiche Ding. Mhm. Aber halt mit so einer, auch immer diese angeknipste Freundlichkeit. Aber das, was er sagt, ist halt wenig einfühlsam oder sonst was, ne? Sondern es ist halt einfach jetzt das gleiche in Grün nochmal. Und dann ruft noch ein dritter Chef an am Telefon und fragt ihn halt wieder, hast du das Memo nicht bekommen und so weiter. Und es scheint plötzlich ein Riesending zu sein, dass er dieses eine Deckblatt vergessen hat, was jetzt halt so der neue Standard ist. Und das zeigt uns halt zum einen, wie sinnlos seine Arbeit ist. Also geht schon damit los, dass er auf dem Weg zur Arbeit halt die ganze Zeit im Stau steht.
Und das ist aber auch eine geile Szene mit dem Rollator, Alter.
Der Typ, der neben ihm halt so ein Opa, der einfach mit seiner Gehhilfe da auf dem Gehweg
Er guckt halt immer wieder weiter weg. Das ist so witzig.
Sehr schön. Mhm. Und dann sehen wir eben, dass er im Büro hat er halt 2 Freunde, mit denen er ganz gerne arbeitet. Das sind Samir und Michael, eben Michael Bolton, der dummerweise so heißt und deswegen auch einen ziemlichen Brass auf den Sänger hat. Ja, und die haben ähnlich wenig Bock auf diesen Job. Und dann gibt es eben Milton und Tom, die älteren Semester. Und gerade bei Tom, der dann mitkriegt, dass jetzt ein Consultant ins Büro kommt oder 2 Consultants ins Büro dazukommen, ist klar, jetzt geht so eine Entlassungswelle los, weil diese Consultants dann mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen, um so ein bisschen zu überprüfen, wie notwendig ist der überhaupt in seiner Funktion hier in der Firma. Mhm. Und als Tom, also Richard Reilly in seiner Figur, als der dann erklären muss, was er da eigentlich macht, ist so geil. Alter, das ist auch eine sehr lustige Szene, finde ich. Weil er halt sagt so, naja, ich bin das Bindeglied zwischen den Softwareleuten und dem Endkunden. Und er sagt, also bringst du es direkt zum Endkunden? Nee, das macht meine Sekretärin. Okay, was machst du dann? Naja, I'm a people person. I have people skills. Und immer lauter wird dabei und dann halt rumschreit. Und dann, I have people skills.
Ja, ist schon geil.
Das ist schon eine sehr lustige Szene. Ja, und dann ist es so, dass Peter im Privatleben eine Beziehung führt, wo es gar nicht mehr läuft. So seine Arbeitskollegen meinen auch schon, dass seine Frau ihn wahrscheinlich betrügt. Sein Nachbar meint das auch.
Die sind alle nicht sonderlich überrascht darüber.
Ja. Und jetzt hat die Freundin aber irgendwie einen Termin bei einem Therapeuten gemacht, weil sie jetzt Hypnotherapie versuchen möchte. Und dann ist da dieser Therapeut, der Peter jetzt über Hypnose helfen möchte. Wir wissen noch gar nicht, was er mit ihm vorhat, aber wir fahren dann bei der Hypnose, dass er ihn jetzt in einen sehr entspannten Zustand versetzen möchte. Der Plan ist eigentlich wieder, dass er ihn da auch gleich wieder rausholt, damit es ihm danach besser geht. Das Problem ist, dass der Therapeut bei der Hypnose einen Herzinfarkt hat und tot umfällt und dadurch Peter in diesem Zustand bleibt, der totalen Entspannung. Und dann hat er halt auch plötzlich keinen Bock mehr zur Arbeit zu gehen und gibt halt einen Fick. Das ist schon sehr lustig, weil er darüber dann auch endlich mal den Mut zusammensammelt, die Kellnerin aus dem Restaurant, wo sie gerne mal hingehen.
Der wird dann auch super selbstbewusst, weil er nichts zu verlieren hat. So, der ist so, nutze den Tag.
Ja. Und dann geht er zu Joanna, gespielt von Jennifer Aniston, hin, fragt ihr nach dem Date und dann lernen die sich kennen. Und die arbeitet eben in so einem Laden, wo das Personal angehalten wird, sich persönlich über Buttons auszudrücken, die sie an der Uniform tragen. Flair wird das genannt. Und Flares, weil sie nur mit dem Bare Minimum an Flares rumrennt, 15, kommt der Chef immer wieder an und sagt, also geht's dir nicht gut? So, willst du dich nicht ausdrücken? Was ist los? Und weil da halt der übereifrige Kollege mit 37 Pieces of Flair rumrennt.
Ist auch geil, wie sie sagt, so, ja, ich habe doch 15. Dann sagt er so, ja, aber das ist eben genau das, was man erfüllen muss. So. Also es wirkt jetzt nicht sonderlich motiviert, wenn du das Bare Minimum erfüllst, weißt du?
Oh, so ist geil. Ist
auch herrlich.
Ja, eben, es geht nicht darum, dass du das erfüllst, was verlangt wird, sondern die wollen halt, dass du intrinsisch Bock auf mehr hast.
Ja. Das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass irgendeine große Foodkette dann diese Flares abbestellt hat nach dem Film. Ja, weil die nur noch verarscht worden sind. Und nachdem der Film rausgekommen ist, hat es dafür gesorgt, dass die gesagt haben, okay, das machen wir nicht mehr, Alter.
Ja.
Das ist schon auch witzig.
Aber ja, du hast es auf den Punkt gebracht, der Film lebt halt sehr von seinen Figuren.
Oder?
Und Michael Bolton, der eben die Musik von Michael Bolton total hasst und eigentlich im Herzen voll der Gangster-Rapper ist. Ist aber auch so schön.
Da läuft auch voll viel Hip-Hop in dem Film.
Ja, eben, der Soundtrack ist voll Hip-Hop-lastig. So. Das ist ziemlich cool. Und auch richtig coole Tracks, Alter. Ich hatte zum Beispiel voll vergessen, dass von Five dieses Remix läuft, als sie da in dieser Bar sind, Alter. Ja. Get This Money.
Mhm.
Voll geil. Ja, und Michael Bolton ist halt eben selber auch so ein großer Fan von Gangster-Rap. Und ich finde das so schön, diese Eröffnungsszene, wie er im Auto halt voll mitrappt, ne, so den übelst harten Scheiße. Und dann kommt ein Typ vorbei, der halt schwarz ist und irgendwelche Blumen verkauft oder so. Und der macht das Fenster zu und die Musik leiser.
Ja, ist schon auch herrlich. Ja, gut, diese Szene, wo die dann den Drucker irgendwie vermöbeln, wie bei so einem Gangfilm dann jemanden zusammenschlagen, aber in dem Fall ist es halt irgendwie ein Objekt. Die ist auch ganz nett, aber jetzt auch nicht so super hilarious.
Die hat Family Guy zitiert.
Echt?
Naja.
Okay.
Weil Peter Griffin hat doch einmal diese Platte von Surfin' Bird.
Mhm.
Und dann singt er halt, egal wo er hinkommt, singt er dieses Lied.
Okay.
Ne? The bird is the word.
Ja.
Und alle sind halt maximal genervt davon. Und Stewie und Brian schnappen sich dann irgendwann diese Platte und zerstören die dann so, schmeißen die auf die Wiese mit dem Baseballschläger und dazu läuft dieses Lied und so.
Okay, ja. Geil.
Ja, deswegen, also der Film hat popkulturell schon einen Eindruck hinterlassen. Deswegen, ich habe seinerzeit auch so Anfang 2000er in irgendwelchen Shops, wo es halt filmrelevante T-Shirts gab und so, da gab es halt T-Shirts mit Have You Seen My Stapler und sowas
drauf. Ne? Wurde Steven Root zitiert, ey. Krass.
Ja. Echt geil. Und ich finde halt schon auch eben diese beiden Consultants, John C. McGinley ist
die
so
Bobs,
geil,
ja.
wie er den Namen liest. So, your name is Michael. Und dann eine kurze Pause, ne? Und dann Bolton und halt direkt so ein Grinsen. Ne?
Ich finde
und
er super ist so, weißt du?
Übelster Fanboy,
ja,
Alter.
Also, Alter, wie geil ist das denn, dass du so heißt wie dieser großartige Musiker?
Und I celebrate the man's whole catalog.
Ja.
So geil.
Frag den ja nach seinem Lieblingssong, genau, ja.
Ja.
I like them all. Er muss ja
vor allem, wie er vorher noch gesagt hat, so, dass irgendwie dieser talentlose Wichser, als er 12 war, kam dieser talentlose Wichser und seitdem ist er genervt, weil alle ihn auf den Namen ansprechen. Das muss schon auch echt bitter sein, Alter.
Das ist wirklich hart.
Stell dir mal vor, da kommt irgendwie so ein Schlagerarzt, der heißt genauso wie du und dann wirst du permanent auf deinen Namen angesprochen.
Ja klar, wenn du bei der Bank bist und du füllst da aus und dann heißt du Roland Kaiser, naja logisch, kriegst du da einen Spruch, Alter. Und dann so, ja, den habe ich noch nie gehört wahrscheinlich dann an dieser Stelle.
Ja.
Das ist schon bitter, sowas, ja. Dabei sind das auch meistens Künstlernamen von den Leuten. Das ist ja dann doppelt bestraft.
Ja.
Ja. Ja, und die junge Jennifer Aniston so aus den 90ern, die ist schon knuffig. Also kann man schon verstehen, dass die in so einen Film eingesetzt wird als Love Interest und so.
Die ist ja, aber siehst du, also meine Freundin, mit der ich den geguckt habe, die war so ein bisschen irritiert, weil die meinte so, hey, die meinte so, okay, das war vor Friends, oder? Und ich so, nee, Friends lief da schon.
War zu der Zeit,
Friends ja. ging Mitte der 90er los.
War auch mit Abstand der größte Star aus dem Film damals, zu der damaligen Zeit.
Ja, aber sie hat sich dann gewundert, dass die so eine Rolle macht, ne? Weil jetzt die Figur an sich halt nicht wirklich aufregend ist und jetzt auch überhaupt nicht im Zentrum steht und so weiter. Und sie war halt überrascht, dass sie das gemacht hat. So.
Ja, stimmt schon.
Und ich meine, das war ja keine kleine Produktion, aber wie du schon gesagt hast, das ist hinten raus auch kein Riesenerfolg geworden oder so. Erst dann eben über dieses kultige.
Ja, so eine Heather Graham-Rolle, die sie wahrscheinlich auch so, die könnte man sich vorstellen, so eine Rolle, die
hat ja genau.
in so einem Film mitgespielt.
Aber es ist halt schon, also zu dem Zeitpunkt, da Jennifer Aniston drin zu haben, war irgendwie krass.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ron Livingston war ja auch starstruck noch, laut seiner Meinung. Also er meinte so, der hat 2 Tage konnte er so ein bisschen so auf cool tun und konnte so, konnte den lässigen spielen, aber dann irgendwie nach 2 Tagen, keine Ahnung, hat er dann wohl gesagt, was für ein Fan er ist von Jennifer Aniston und so total nervös ist.
Ja, eben.
Ja, die war mit Abstand hier der größte Name damals.
Ja. Aber macht sie gut. Also ich bin eh Fan, ne? Ich finde Jennifer Aniston
so mit Morning Show hat sich ja auch Schauspieler schon so extrem etabliert.
Ja, eben.
Weil die hat ja immer halt wieder versucht, auch ernsthafte Rollen zu spielen. Weißt du, diese eine, da hat sie auch so eine Waitress gespielt, glaube ich, in so einem Film, aber schon so ernsthaft und wurde irgendwie Diebstahls irgendwie. Also ich habe auch ein paar von ihren Dramen gesehen, so da war ich jetzt nicht so mega überzeugt, aber bei Morning Show ist sie natürlich großartig.
Da kann sie schon echt zeigen, was sie kann und finde ich super.
Ja.
Ja, bin also mal spätestens seit Morning Show echt Fan von der.
Cool.
Weil ja, die wird unterschätzt als Schauspielerin.
Ja, offensichtlich. Aber ja, das ist ja so die 90er. Aniston. Alright.
Ja, und deswegen, also ein Film, den ich irgendwie alle paar Jahre mal wieder gerne gucke, aber halt, also das war nie so ein Anchorman oder so irgendwie auf dem Level.
Na gut, dass ich dich da einigermaßen richtig eingetaktet habe. Ich dachte mir schon, dass der jetzt nicht ganz oben
ist. Nee, weil ich finde auch im zweiten Akt flacht der wirklich ab. Also der hat schon irgendwie so eine Phase, die dann deutlich zu lang ist und das halt für einen Film, der keine 90 Minuten geht, ist irgendwo nicht gut.
Ist ein bisschen dünn, ja.
Aber eben, hat sehr charmante
Figuren. Hat charmante Figuren, hat auch ein paar sehr nette, lustige Momente und ist einfach gut beobachtet, so weißt du. Hat halt so bestimmte Charaktere genommen, die man immer wieder sieht in irgendwelchen Restaurants oder Bars oder in Büros oder so, weißt du. Und hat diese Prototypen genommen und hat die schon schön hops genommen. Also das mochte ich schon.
Wie geil ist auch.
Intelligent.
Ich war voll überrascht. Samir, ne, so sein Kollege, als sie dann da zu Hause feiern und auch wieder einen voll auf Gangster machen, dass der plötzlich breakt, Alter, und zwar richtig gut. Also siehst du halt, dass der das echt kann.
Dachte ich auch so, was geht denn jetzt ab?
Ja. Und deswegen so in Kombination mit dem echt sehr guten, sehr Hip-Hop-lastigen Soundtrack.
Ja, kommen die natürlich erst recht gut durch.
Kann man da eben, kommt man wirklich gut durch.
Auf jeden Fall.
Ja, wobei, da war ich im Abspann auch irritiert, weil ich glaube, Happy Birthday hat hier einen Songcredit, ne? Und ich dachte immer, das wäre so ein Public Domain Ding und deswegen muss das auch nicht gelistet werden.
Doch nicht.
Ja, war hier gelistet.
Dann wohl doch nicht Public Domain. Alright.
Ja, aber kann das sein?
Also, kommt mir auch komisch vor. Vielleicht haben sie es vorher einfach mal gelistet, falls sich irgendjemand beschwert oder so, für alle Fälle, aber. Weil die keinen Bock haben zu recherchieren, ob es Public Domain ist.
Und dieser Scarface-Track in der Szene, wo sie den Drucker zermöbeln, ne? Dieses Damn it feels. Nee, ja. das war der Szene davor. Dieses Damn it feels good to be a gangster.
Scarface von den Ghetto Boys. So. Ja. Okay.
Ach, stimmt, ich glaube, der Song war auch von Ghetto Boys. Das war ja noch nicht Scarface Solo, ne?
Ja, ich glaube, das war Ghetto Boys. Ja, das war direkt nach Mind's Playing Tricks on Me.
Naja, genau.
Nächste Single-Auskopplung. Alright. So, hast du Punkte parat?
Warte. Muss ich ablesen hier. Läuft heute wie am Schnürchen. Ich habe zumindest mal IMDb parat. Das sind 7,6 von den Usern und Metascore ist bei 68. Und Letterboxd muss ich auch nochmal nachgucken. Wir sind ja richtig gut vorbereitet heute.
Ja, voll. Ich habe heute mal zum ersten Mal keine Notizen gemacht, sondern dachte.
Gar keine?
Na, ich habe mir hier so ein paar Bildschirm-Screenshots gemacht, damit ich nichts vergesse, was ich sagen wollte. Aber
siehst du, so, ich habe Office Space nicht gelockt. Ich hält, Alter.
3,7 hat er.
Da sind wir wieder. Ja, aber siehst du, ich habe den wieder geguckt und einfach nicht gelockt.
Hast du nicht gelockt, Mensch. Schludrian.
Naja, schlimm.
Na, guck mal, Hoffi, 3,5, Alter. Ist genauso gut wie Beverly Hills Cop. Schlumpf, Alter.
Hallo? Bei einer Arbeitssatire, da kann man doch mitfühlen.
War 5 Sterne hier von Seba, Alter. Was geht denn da?
Wie viel?
5, ey. Der,
oh,
der
wow.
Den.
Okay.
Ja. Von Olli 4 Sterne.
Ich muss auch noch Lumberg samplen, Alter, weil sein That's Terrific. Wie oft der immer Terrific sagt, so
finde ich. Ja, der ist schon, also der ist schon sehr samplefreundlich auf jeden Fall, der Film.
Ne? Ja.
Wenn man da
kann man
so ein paar Stellen rausgeschrieben hätten, hätten wir schon einiges gefunden.
Ja.
Definitiv. Ja, cool.
So, 3,7, ja, auf Letterboxd. Und wo bist du gelandet?
Ja, die 7,5 war richtig.
Schön.
Fand ihn dann doch charmant, aber nicht, wie gesagt, nicht hilarious.
Dann kannst du klingeln, weil ich bin hier auch bei 7,5. Hast du vergessen, wie eine Fahrradklingel bedient wird?
Die klemmt ein bisschen.
Die klemmt ein bisschen, okay.
Ja,
kommt auch auf meine To-Do-Liste, Fahrradklingel ölen.
Ja, die ist eingerostet, weil wir so lange nicht geklingelt haben. Und deswegen habe ich auch vergessen, wie die klingt oder wie man die benutzt, weil wir so lange nicht geklingelt haben.
Das wird's sein.
Da sieht man mal, wie einig wir uns in der letzten Zeit. Ja. Beverly Hills Cop, 9 Punkte. Sir.
Also ich weiß, vielleicht beruhigt es sich, das hätte die Nummer nicht verändert hier, also den Ausgang unseres Punkteratens.
Ach, das Punkteraten, ja, darum ging's mir. Nein, mir geht's natürlich um dich als Freund und um dein Ansehen in der Welt.
Hey, dann gucken wir den irgendwann mal zusammen und vielleicht bin ich ja dann bei 10 Punkten.
Ich werde auf der Couch stehen. Ich werde dich mitreißen auf jeden Fall mit diesen 10 Punkten.
So, Endergebnis von heute ist 3,5 zu 0,5.
3,5 zu 0,5, das war ja gar nicht knapp, Alter.
Nee. Deswegen sage ich ja, der eine Punkt hat es nicht ausgemacht.
Wow. Okay. Nächste Episode. Better luck next time.
Ja.
Was haben wir denn da vom Schwerpunkt? Können wir gleich mal gucken, weil wir haben ja jetzt...
In unserem nächsten Supporter-Special.
Wir haben ja jetzt sehr langfristig die Dienstags-Episoden und die Supporter-Specials geplant. Insofern können wir gleich mal gucken, was nächste Woche am Dienstag rankommt.
Ich habe es parat. The Remarkable Life of Ibelin.
Mhm.
Dann Nur die Sonne war ihr Zeuge. Und Dennis the Menace.
Wilde Mische. Ja, ja. Gut, das wird auch kein leichtes Punkt erraten. Falls ihr Bock habt, guckt die 3 Filme mit. Um die geht es dann nächsten Dienstag im nächsten Supporter-Special. Aber das hier haben wir jetzt über die Bühne gebracht.
Jo.
Ja. Und wie ich schon am Anfang erwähnt, falls euch das gefallen hat, gerne supporten bei Steady und Patreon. Mittlerweile dürfen wir auch die Tabelle freigegeben haben für sämtliche da draußen, die das hören.
Ja.
Da könnt ihr auch gerne gucken, wann was besprochen worden ist. Wir arbeiten noch an einer schönen Version dieser Tabelle. Also da wird es dann eventuell auch Verlinkungen in Zukunft geben. Also im Moment müsst ihr erstmal mit der hier vorlieb nehmen.
Ja, aber man findet trotzdem alles, was man da sucht.
Genau.
Und da könnt ihr mal sehen, was wir hier alles schon besprochen haben.
Ja.
Kommt ein bisschen was zusammen.
Könnt ihr da mal gucken, ja, richtig. Und dann könnt ihr mal gezielt gucken, ob euch da irgendwas interessiert und dann in die Folgen direkt springen.
Ja, guter Plan.
Alright, dann haben wir es jetzt. Mhm. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nein, wir sind durch für heute.
Wir haben nichts vergessen, oder?
Nö.
Doch, den hier.
Ganz
den
wichtig.
Den haben wir noch nicht gedrückt. Aber jetzt haben wir alles.
Sicher?
Glaub schon.
Noch ein paar Samples, die du drücken möchtest.
I love you, Lee. Nur den hier. Versöhn dich. Weil wir noch die Nachweihnachtszeit haben. Deswegen bin ich immer noch so eingestellt.
Sehr schön.
Alright, guck Beverly Hills Cop.
Unbedingt.
Peace out.
Tschüss.
Bewegt Bildbanausen.